Henning.
Hi.
Hi.
Sag, wie ist eigentlich der Begriff Lernen für dich besetzt?
Unterschiedlich. Ich überlege jetzt gerade, ob ich in meiner Rolle als Dozent oder Supervisor antworte.
Macht das einen Unterschied?
Ja, ich glaube schon in der Schwerpunktsetzung. Also ich glaube, also aus dem Bauch heraus würde ich sagen, dass die durchstrukturierte Form der Wissensvermittlung eher was zum Dozenten, zur Dozentenrolle gehört, die auch Teil meiner Supervisorenrolle ist, aber nicht so strukturiert, sondern sozusagen dann kommt, wenn es den Supervisorinnen dienlich ist.
Das heißt, Lernen passiert in der Supervision aus deiner Sicht dann, wenn du gezielt Wissensinhalte zur Verfügung stellst.
Unter anderem.
Wann noch?
Unter anderem. Als Supervisor würde ich zudem noch dazu denken, gebe ich jetzt eine Wissensvermittlung rein, weil ich auf der affektiven Ebene was abwehre. Ja, das würde ich sozusagen erstmal als Lehrender ja, wenn ich strukturiert, also Beispiel, ich mache ein Traumaseminar und möchte was über die posttraumatische Belastungsstörung erzählen, würde ich erstmal strukturiert was über die posttraumatische Belastungsstörung erzählen. Wenn ich in der Supervision die Idee habe, dass ein Klient eine posttraumatische Belastungsstörung hat, und im Fall merke, dass dort Angst oder Unsicherheit aufkommt, würde ich, glaube ich, erstmal damit arbeiten, bevor ich was über die posttraumatische Belastungsstörung erzähle.
Weißt du, was ich ganz interessant finde gerade? Dass du auf meine Frage, wie der Begriff Lernen für dich besetzt ist, immer in der lehrenden Rolle bist.
Aha. Aha. Also dann soll ich nochmal aus rein supervisorischer Sicht versuchen zu antworten?
Gerne.
Also dann ist das Erste, was mir in den Sinn kommt, dass ich in der Supervision vor allem was über mich selbst lerne, / erfahre. Fiel mir gerade ein.
Und ist, was macht das mit dir? Also der Begriff, ist das etwas Lustvolles, Angstbesetztes, etwas, was dich neugierig macht? Also was, wie ist dieser Begriff besetzt? Lernen.
Also ja, also eher also im Sinne der Bindungsforschung explorativ. Also ich mich selber würde mich als freudvollen Lerntypen bezeichnen. Mhm. So geht es aber natürlich nicht allen Menschen. Mhm. Also Lernen ist für mich vor allem, wie du gerade sagtest, nach dem Lustprinzip besetzt. Und bei dir?
Überblick. Der Podcast zu Themen rund um Supervision und Beratung.
Wir, das sind Tina Heidmann, Supervisorin aus Gütersloh und Lehrende an der Uni Bielefeld und
Henning Schnieder, Supervisor aus Bremen und Lehrender an der Hochschule Emden-Leer.
Sprecht jeden ersten Mittwoch im Monat mit Personen, die Expertise zu spezifischen Themen haben, welche für Supervision und Beratung relevant sind. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Henning.
Hallo Tina.
Jetzt habe ich dich eben abgebrochen, ne? Jetzt habe ich eben auf deine Frage nicht geantwortet, indem ich hier auf den Intro-Knopf gedrückt habe, ne?
Du ja, wolltest mach doch nochmal.
Du wolltest wissen, wie ist der Begriff für mich besetzt, Lernen? Mhm. Mhm. Lustvoll, ich lerne sehr, sehr gerne, aber ausgewählt. Also ich will nicht alles lernen und nicht alles zu jeder Zeit lernen. Und ich weiß auch, dass in bestimmten Situationen ich bestimmte Abwehrmechanismen aktiviere, um bestimmte Dinge nicht lernen zu wollen. Und die haben häufig dann mit Situationen zu tun, die mir gerade noch zu groß sind, zu schwer sind, wo ich kein Interesse dran habe. Und das war auch immer schon so, also auch in der Schule damals, weiß ich das ganz genau. Ich glaube, ich war nicht so ganz einfach für die Lehrpersonen, die mir begegnet sind, da ich grundsätzlich erstmal gerne lerne und interessiert bin und neugierig und wissbegierig, aber eben nur für bestimmte Themen, die mich interessieren. Und da war das dann auch nicht so leicht, mich zu motivieren. Ich habe dann einfach nichts gemacht. Also ich habe dann einfach entschlossen, dass in meinen Kopf das jetzt nicht reinkommt. Und ich glaube, das ist noch ein bisschen so bei mir. Und aha. Das heißt, also ich habe da ganz unterschiedliche Gefühle, die da auch mit verknüpft sind. Immer dann, wenn mich was interessiert, bleibe ich richtig dran, wie so ein kleiner Terrier, dann will ich es auch wissen. Und das ist dann egal, ob es irgendwas Theoretisches ist, etwas Emotionales ist, etwas Soziales ist. Wenn ich das verstehen möchte, dann bleibe ich dran. Und wenn es Dinge sind, die mir zu viel sind, wo ich merke, das ist mir jetzt gerade zu anstrengend oder auch das interessiert mich irgendwie nicht, das ist nicht mein Thema, dann wehre ich das ab.
Aha.
Oder es kann auch zu Überforderungsgefühlen führen.
Okay, und bist du vom Typus her jemand, der in der Tendenz eher in die Breite geht oder in die Tiefe?
Beides. Ich würde sagen, wirklich beides und zu ausgeglichenen Teilen. Also die Dinge, von denen ich dann irgendwann meine, jetzt habe ich es verstanden, die schaue ich mir dann vielleicht nicht unbedingt tiefer an oder nicht zu dem Zeitpunkt, nehme es vielleicht später nochmal auf. Aber etwas, was mich richtig interessiert, da kann ich auch richtig tief reingehen. Aber das ist anstrengend. Also ich muss dann immer so ein bisschen an diese Forschung denken von Kahneman. Ich habe das auf Englisch gelesen, das Buch heißt Thinking Fast and Thinking Slow. Und er hat gesagt, dass es eben eigentlich so zwei Systeme gibt, nach denen wir operieren. Nämlich einmal das schnelle Denken, das ist das alles, was wir für den Alltag brauchen. Also er spricht auch vor allem über so Bias, ne, die wir haben, also kognitive Verzerrungen und so weiter. Und dazu forscht er auch. Und eben dieses System 1, damit beschreibt er das, was uns den Alltag erleichtert, was wir schnell aufnehmen können. Und das System 2, das brauchen wir genauso, das ist das tiefe analytische Denken. Und das ist besonders anstrengend. Und da muss man sich Zeit für nehmen, da muss man sich drauf einlassen, dann braucht es ein bestimmtes Setting, eine bestimmte Atmosphäre, eine Bereitschaft und so weiter. Und wir tendieren dazu, eben dieses System 1 eher zu aktivieren. Und das sind dann häufig diese kognitiven Verzerrungen. Ne? Also eine selektive Wahrnehmung, Confirmation Bias und so weiter.
Mhm.
Genau. Aha. Ja. Henning, unser Thema ist nur im Ansatz Lernen heute. Und das hat was damit zu tun, dass wir uns in unserer Reihe Pioniere der Supervision nochmal mit jemand anderem beschäftigen wollen, für den Lernen auch besonders besetzt war, für den Lernen ein besonderer Begriff war. Und das hat auch was mit Supervision zu tun. Heute soll es nämlich um Louis Lowy gehen. Der Professor für soziale Arbeit aus Boston in den USA hat mit besonderem Fokus auf soziale Gruppenarbeit, Gemeindearbeit, soziale Arbeit mit älteren Menschen geforscht und gearbeitet, gelehrt und kam in den 60er Jahren zu regelmäßigen Besuchen nach Deutschland und hat dann hier bei der Reform der Studien für soziale Arbeit beim Übergang von der höheren Fachschule zu Fachhochschulen und bei der Entwicklung von Lehrplänen mitgearbeitet. Ist 1920 in München geboren als Louis Lowy und gilt als maßgeblich bei der Entwicklung eines Modells von externer Supervision, vor allem im Kontext der Ausbildung von Sozialarbeitenden. Seine Person, seine Haltung, seine Lehre hatte nachhaltige Auswirkungen auf die Entwicklung der Supervision auch in Deutschland und dabei eben vor allem sein Verständnis von Lehren und von Lernen. Und das wollen wir heute uns ein bisschen näher anschauen, haben uns dazu eine Expertin eingeladen, und zwar eine geschätzte Kollegin aus der Redaktion der Online-Zeitschrift Forum Supervision. Sie ist auch Supervisionskollegin mit Praxis in Bielefeld, Barlind-Gruppenleitung in Bielefeld und Lehrende an der Technischen Hochschule im Bereich der sozialen Arbeit. Da macht sie besonders viel im Methodenbereich, also Familienberatung und Arbeit mit Gruppen, Praxisbegleitung und so weiter. Herzlich willkommen, Heidrun Stenzel.
Guten Morgen zusammen.
Hallo.
Schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch. Neben den Aufregungen, die so etwas mit sich bringt, freue ich mich auch.
Ja.
Ich würde vielleicht noch gerne einen kleinen Zusatz machen, weil ich glaube, das ist wichtig, dass ich in Köln lehre. Also
ja,
nicht in Bielefeld,
richtig,
sondern in Köln.
Ja, stimmt, das habe ich gar nicht gesagt. Gut, ja, dass du ergänzt hast.
Das macht.
Genau. Ich glaube, du machst sogar Supervisionsprozesse auch in Köln vereinzelt, ne?
Ja,
genau.
Ja, mache ich auch.
Heidrun, erzähl uns doch mal ein bisschen darüber, wer Louis Lowy war.
Ja, ich versuche mal, mich möglichst kurz zu fassen. Tatsächlich erzähle ich sehr gerne ab und zu mal darüber und noch nie in einem solchen Podcast, aber manchmal auch den Studierenden. Manchmal tue ich das. Du hast das ja schon schön eingeführt. Also Louis Lowy ist in München geboren, 1920 als Louis Lowy. Das macht schon deutlich, dass er aus einer halbjüdischen, sein Vater war Jude, seine Mutter Katholikin. Lowy war das einzige Kind seiner Eltern und sein Vater wollte eigentlich Medizin studieren, durfte das nicht, weil für Juden gab es eine Quotierung für das Medizinstudium. Er ist mit 13 Jahren von seinem Vater nach England geschickt worden. Sein Vater hat in der Wirtschaftskrise seine Stelle verloren und die Mutter hat die Familie dann ernährt, was auch noch ein zweites Mal passierte, dann in der Jugendzeit von Lowy.
Das ist ja ungewöhnlich, ne, für die Zeit.
Ja, die Mutter hat dann einen Mittagstisch für Studierende angeboten.
Ach.
Also, und hat sich darüber dann eben, hat darüber Geld verdient. Also er ist mit 13 zu einer, ich glaube, verwandten oder befreundeten Familie nach England gegangen und hat da Englisch gelernt, hat sehr sich beschäftigt mit der Demokratie in England, von der er sehr begeistert war und hat auch die Armut in England kennengelernt zu der Zeit. Das war von 1933 bis 1936. Das heißt, das war in der Zeit, in der schon die Nazis an der Macht waren in Deutschland. Und sein Vater hat ihn gebeten, doch für die Familie eine Ausreise zu bekommen nach England. Das hat aus zwei Gründen nicht geklappt. Der Vater hatte einmal ein Asthma entwickelt. Das war auch dann der Grund, warum die Mutter wieder das Geld verdienen musste, weil er Krankheitsausfälle hatte. Und die Familie hatte das Geld nicht, was sie, ich glaube 1000 Pfund waren das, die bezahlt werden mussten, um nach England zu kommen. Aufgrund dessen ist Lowie zurückgegangen zu seinen Eltern 1936 und hat dann als 16-Jähriger einen Umzug der Familie nach Prag organisiert, weil seine Eltern es ja von ihrer Konstitution her nicht schafften, das zu organisieren als 16-Jähriger. Wichtig waren in diesem Zusammenhang auch immer jüdische Gemeinschaften, also das vielleicht auch ein bisschen so als Hintergrund, warum für ihn Gruppe, Gemeinschaft immer ein ganz wichtiger Bezugspunkt waren. Familie ist umgezogen nach Prag und Lowie hat sein Abitur gemacht in Prag. Er hat dann angefangen, Philosophie und Philologie an der Karls-Universität zu studieren. Jedenfalls, das war die Zeit, als dann die Nazis in der Tschechoslowakei einmarschierten, dort auch an die Macht kamen. Er hat zwei Tage später wurde er schon verhaftet und auch hat Folterungen erlebt und ihm wurde also gedroht und er sollte das Land verlassen als Jude. Ne? Das war sein jüdischer Glaube, aber auch sicherlich eine, ich sag mal, eher Weltanschauung sozialistischer Art und paneuropäischer Art, die nicht genehm war. Er hat das Land nicht verlassen und die Folge war, dass er und seine Eltern deportiert wurden nach Theresienstadt. Und und jetzt beginnt eine schlimme Zeit, das kann man sich vorstellen, aber auch eine spannende Zeit. Ich sage es jetzt mal so, weil Lowie in Theresienstadt angefangen hat, Gruppenarbeit zu machen. Und zwar war er zuständig, es gab so eine Zuständigkeit für einzelne Baracken, für eine Baracke von Kindern und Jugendlichen, die ohne Eltern in Theresienstadt lebten. Und er hat diese Verantwortung so verstanden, dass er gesagt hat, ich muss eigentlich was tun, um die Zeit, die die Kinder und Jugendlichen hier haben, mit etwas anzufüllen, was Sinn macht. Und Sinn macht das, was ich erzählen kann, was ich kennengelernt habe. Sprachunterricht macht Sinn, hat also Englischunterricht gegeben, hat viel Literatur vermittelt, von seinen Erfahrungen in England erzählt.
Wie alt war er da, Heidrun?
Ja, 41 war er 21, also Anfang 20.
Ja.
Und Theresienstadt war ja dann so ein Vorzeigelager der Nazis, wurde es. Also bis dahin war das alles noch auch verboten, was er da tat, also gefährlich. Und dann wurde es ein Vorzeigelager, wo ja dann das Rote Kreuz eingelassen wurde und so weiter. Und gab ein Orchester, die dann spielten, wenn eben Besucher von außen kamen. Und so wurden auch Theateraufführungen erlaubt. Und es gibt ein schönes Bild von einer Einladung zu einer Aufführung von Maria Stuart, was Lowie eingeübt hat mit einer Gruppe von Kindern und Jugendlichen. Also dieses Bild existiert noch und eine der Mitspielenden war dann seine spätere Ehefrau Ditta.
Mm. Ja. Edith, heißt die eigentlich richtig Edith, ja, ne?
Das weiß ich gar nicht.
Ja, weil manchmal wird von Edith gesprochen und manchmal von Ditta.
Ah, okay.
Habe ich gedacht, ob das jetzt ein Spitzname
mit Ditta.
Ist.
Ja, kann aber sein, dass es ein Spitzname ist.
Ja. Vielleicht habe ich es auch falsch gelesen. Kann auch sein.
Ja, eine schwere Verlusterfahrung war der Tod seiner Mutter in Theresienstadt, den er auch miterlebte. Und da gibt es in seiner Biografie die Beschreibung dessen, dass er seine Mutter mit den eigenen Händen begraben hat, weil ihm ja sonst nichts zur Verfügung stand.
Boah, das ist schon heftig, ne?
Ja. Ja, vielleicht wichtig, weil diese Zeit in Theresienstadt endet. Lowie ist dann auch noch nach Auschwitz gekommen und sein Vater auch. Dass Lowie nachher gesagt hat, in Theresienstadt ist er eigentlich zum Sozialarbeiter geworden.
Ach, guck mal. Und ja. Wie hat er sich das erklärt? Also wie hat er das beschrieben?
Einmal also ein Gruppengefüge zu bilden, das sich gegenseitig stärkt. Und Wissen und Hoffnung zu vermitteln, dass sozusagen eine neue Perspektive, eine andere Perspektive aus diesem Elend heraus. Ich glaube, das ist so das, was er daran als eigenen Zugewinn gesehen hat. Und das vielleicht auch nochmal, ich dachte gerade, als ihr erzählt habt mit dem Lust am Lernen, ja, das ist aber ja doch auch eine sehr heftige Erfahrung von Lernen.
Ja.
Und das spielt, glaube ich, beim Lernen auch eine große Rolle. Das ist nicht immer nur schön.
Mhm.
Also so würde ich es sehen.
So ist
aber
es auch.
Da kommen wir ja vielleicht noch drauf. Also ja. Louis ist nach Auschwitz gekommen und da hat er eine Zeit gehabt, wo er wohl selber eher so tatsächlich resigniert hat. Und nach Auschwitz sind aber auch einige aus dieser Gruppe gekommen und die haben ihn sozusagen in dieser Zeit auch wieder aufgebaut. Er ist dann auch 45 auf diesen Todesmarsch oder einen der Todesmärsche mitgekommen, als das Lager dann geräumt wurde und hat es hingekriegt, mit 2 oder 3 anderen Freunden aus dieser Gruppe, aus Theresienstadt, nachts sich zu befreien, also flüchten zu können.
Mhm.
Und die sind dann, das ist eine interessante Geschichte, von der auch in seiner Biografie nicht so viel steht, die sind dann, wollten erst nach Palästina und sind dann durch halb Europa durch Tschechoslowakei, Ungarn, Rumänien, sind dann aber wieder umgekehrt. Warum, das weiß ich nicht genau. Aber diese Zeit ist eine, wo die auch ziemlich viel, also die haben sich was geklaut, die haben irgendwie rumgetrickst, um zu überleben. Das muss man sich ja vorstellen, dass das alles nicht so ganz einfach war.
Mhm. Seine Biografin Laurie Greenhouse Gardella hat ja in ihrem Buch, ja, auf Englisch, ich habe es jetzt hier liegen, heißt es The Life and Thought of Louis Lowy, Social Work Through the Holocaust. Ich weiß nicht, die deutsche Version wird es ja auch geben mittlerweile.
Ja.
Ne? Die hat das ja auch beschrieben, aber du sagst nicht so intensiv, nicht so ausführlich. Also in diesem Bereich.
Ja.
Also sie ist dann relativ schnell zu dem späteren Teil, ne,
ja,
übergegangen,
ja,
wo er dann,
ja, ja,
in den USA mit der, also erstmal Bremerhaven, die sind ja dann irgendwann, wie sind die wieder vereinigt worden?
Ja, also das ist auch noch ein wichtiger Teil. Also die USA kommen wir gleich noch.
Mhm.
Sein Vater ist übrigens in Auschwitz auch ums Leben gekommen.
Mhm.
Er ist dann in ein Lager für Displaced Persons gekommen. Das waren ja damals 12 Millionen Menschen, die unterwegs waren. Und da wurden dann Lager gebildet für Leute, die eben keine Heimat mehr hatten. Und da beginnt wieder so ein neuer Prozess von Verantwortungsübernahme und von auch einer unglaublichen Weitsicht für einen solchen Mann. Er beschließt also mit dem amerikanischen, das war in Bayern, Deggendorf, also nicht Norddeutschland, sondern Deggendorf, mit dem zuständigen amerikanischen Militär verhandelt er zum einen darüber, dass dieses Lager, in dem er lebt, nur für Juden zur Verfügung steht und da nicht auch noch alte Nazis oder andere Menschen wohnen können, leben können. Das wird ihm auch erlaubt. Und ihm wird erlaubt, eine eigene Administration aufzubauen, also dieses Lager zu organisieren. Und das betreibt er dann auch mit anderen zusammen. Und, das ist wichtig, er lässt sich dafür auch legitimieren. Also es gibt eine Wahl in diesem Lager, wer denn eigentlich sozusagen an leitender Stelle ist, wer Sprecher ist, wer das koordiniert. Und er wird gewählt.
Du sagtest ja eben, dass er dieses Demokratieverständnis in Großbritannien so interessant fand. Und das hat er ja daran direkt umgesetzt. Also die haben da ja schon Parlamente auch gewählt und hier hat er das jetzt in diesem Lager auch eingesetzt.
Ja. Also einmal das und dann hat er gesagt, also die Leute, die hier sind, die sind alle traumatisiert, die haben aber auch Ressourcen und die können was. Und das nutze ich jetzt. Und jeder bringt das ein, was er oder sie kann. Und die haben dann sozusagen eigenes Bildungssystem, eigenes Gesundheitssystem, eigenes Bankensystem, eigenes Rechtssystem. Also es gibt da ein richtiges Organigramm, wie dieses Lager organisiert worden ist und mit Leben gefüllt. Das ist ja auch wichtig. Also es war wichtig, in einer solchen Zeit die eigenen Ressourcen zu nutzen, um sich selbst zu organisieren. Und das ist eigentlich ein, finde ich, total tolles Beispiel dafür, wie man eigentlich mit Menschen, die geflüchtet sind oder aus anderen Umständen eben wirklich nichts mehr haben, umgehen kann. die Ressourcen nutzen, die Selbstorganisation auch begleiten und zulassen.
Ich finde das total faszinierend. Ja. Also was hat der da möglich gemacht, ne? Und wo wir eben über Lernerfahrung gesprochen haben und du gesagt hast, naja, das macht ja nicht immer Spaß und man wird ja auch Situationen sozusagen ausgesetzt, in denen man dann gezwungen ist, etwas zu lernen und Ressourcen zu mobilisieren. Und so klingt es ja jetzt hier. Das hätte er so sich wahrscheinlich nicht ausgesucht, wenn er die Wahl gehabt hätte. Aber in der Situation wächst er plötzlich so unglaublich über sich hinaus und nutzt Fähigkeiten, die vorhanden sind, nutzt Ressourcen, die da sind und entwickelt daraus Neues. Und das ist auch eine Definition von Lernen, finde ich.
Ja, und entwickelt etwas, wo Menschen auch, das ist auch wichtig, also ich glaube, diese Regeln, nach denen das Leben da läuft, also das ist ja eine Zeit gewesen, wo Jugendliche auch, er selbst auch, gelernt haben zu klauen und was weiß ich. Und also das wieder in so geregelte Bahnen zu kriegen, also wo man weiß, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt und solche Dinge. Also ich glaube, das ist schon auch eine besondere Fähigkeit, Menschen also so zu organisieren, dass sie das für sich leben können und auch als Selbstwirksamkeit erleben.
Absolut.
Ne? Mhm. Ja.
Ich habe gerade die ganze Zeit, wenn ich das kurz zur Verfügung stellen
gerne,
darf.
Gerne.
Kommt bei mir so ein Schuldgefühl hoch, weil ich manchmal so daran denke, auch in meiner Position als Supervisor oder als Sozialarbeiter früher und das Beklagen von strukturellen Mängeln und haben wir nicht zu wenig und muss es nicht noch mehr geben und so weiter. Wenn ich das mit den Rahmenbedingungen vergleiche, die du gerade geschildert hast, ja, befinden wir uns ja in der heutigen Zeit neben allem, was es zu kritisieren gibt, ja in einer vergleichbaren, völlig privilegierten Position als Sozialarbeitende und Supervisorin.
Weiß ich nicht, also einerseits ja, andererseits nein, aber damals, so wie Heidrun das jetzt beschrieben hat, war ja nichts so durchstrukturiert. Also diese, es ist ja heute alles sozusagen organisiert und es gibt über diese Organisationen ja auch verschiedene Regelwerke, an denen man sich orientieren muss oder an die man sich halten muss. Und er hatte zwar diese besondere Herausforderung, er hatte aber auch eine große Freiheit. Also er hatte ja die Möglichkeit, das alles zu machen und umzusetzen. Das haben ja heute klassische Sozialarbeitende nicht mehr. Also die Situation ist schon auch eine andere. Das war ja eher Aufbruch, alles ist kaputt und man fängt sozusagen neu an. Und jetzt ist auch vieles kaputt, ne? So. Aber es gibt ja feste Strukturen und in denen bewegen sich Sozialarbeitende. Deswegen würde ich sagen, kann man das nicht so vergleichen.
Ah, ich weiß nicht. Also ist es also dort so eine Art demokratischen Parlamentarismus aufzubauen mit Beteiligung und Partizipation ist, glaube ich, ein anderer Schweregrad als in einer Gruppe mit 9 Jugendlichen in der stationären Jugendhilfe. Mhm. Also mit 5 oder 6 Studierten oder ausgebildeten Erzieherinnen und Sozialarbeiterinnen mit Fachberatung und Supervision, regelmäßigem Essen und einigermaßen Bezahlung und Begleitung durch Jugendamt und Therapeuten und Lokopädie und so weiter und so weiter.
Das stimmt schon.
Ich bin froh, dass es ein Unterschied ist.
Ja, das ist definitiv ein Unterschied, das meine ich aber auch.
Deswegen will ich nicht kleinreden, aber sozusagen sich auch immer wieder wenn man selbst an Punkte von Hilflosigkeit und Ohnmacht kommt, kann es ja helfen, sich seiner eigenen Privilegien bewusst zu werden, um Handlungsmöglichkeiten sozusagen weiter zu eröffnen.
Mhm. Ja, ich glaube, das ist ja vielleicht, also erstens hat man ihm das ja nicht geschenkt, sondern das hat er ja auch ausgehandelt und das wird sicherlich auch nicht ohne Widerstände gelaufen sein, auch in den eigenen Zusammenhängen. Und das andere ist, das natürlich, ich glaube, das ist ein bisschen vielleicht wie bei so einer Pionierorganisation, also einer Gründerorganisation, wo dann mit sehr viel Euphorie und sehr viel Offenheit an so eine Neugründung gegangen wird. Aber das ist ein Prinzip, was er eigentlich für Organisationen sowieso, er möchte eigentlich, dass Organisationen sich immer wieder wandeln und sich definieren von den Bedürfnissen ihrer Klientinnen her. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir so nicht erleben, sondern wir erleben, dass Organisationen eigentlich eher ihrem Selbstzweck dienen, als sich erhalten wollen, ihrem Selbstzweck dienen, als tatsächlich sich nochmal zu verändern.
Ich würde auch sagen, also und der Selbstzweck ist, finde ich, auch immer ein bisschen interessant. Also diese Zweckgebundenheit in Organisationen, inwieweit ist die denn wirklich noch an den Klienten und an dem ursprünglichen Auftrag orientiert? Ja? Ja. Und wie viel ist da jetzt sozusagen an Nebenzweck auch noch?
Man muss sich nur Krankenhäuser angucken.
Ja, ganz genau.
Ja. Also interessante Frage, weil er sich ja sehr viel mit Organisation auch weiter beschäftigt hat und eben diesen Maßstab hatte. Organisation muss lernen, muss sich immer wandeln und muss sich den Bedürfnissen der Menschen, für die sie arbeitet, anpassen. Er ist dann mit Ditta zusammen, die er inzwischen geheiratet, die geheiratet haben, ist er in die USA. Das war auch sein Ziel. Er wollte also raus aus Deutschland. Und hat da dann relativ bald auch über jüdische Gemeinschaften das Studium der Sozialarbeit begonnen in Boston, hat da seinen Master gemacht, hat da promoviert. Du hast das eben schon so schön erzählt, was eigentlich auch interessant, was seine Schwerpunkte waren, nämlich die Gruppenarbeit, auch die Gemeinwesenarbeit, ne, das sieht man schon auch an dieser Organisation, die er da, und die Arbeit mit alten Menschen, das war eigentlich was, wo mir Louis das erste Mal begegnet
ist. Ach so, echt?
Und zwar im Studium der sozialen Arbeit. Es gibt so einen Klassiker von Louis Lowy, soziale Arbeit mit älteren Menschen. Und es gibt gar nicht so viel, oder gab damals, als ich studierte, überhaupt nicht so viel. Und das war wirklich ein Klassiker, kann man auch wirklich immer noch lesen. Und das war ein Gebiet, was ihm wichtig war, weil er hat gesagt, ich habe meine eigenen Eltern nicht erleben dürfen im Alter. Die konnten mir das nicht beibringen, wie man alt wird. Und ich finde das etwas sehr Wichtiges. Mhm. Das ist auch bei denen, die ihn kennengelernt haben, eben sowas ganz Überzeugendes, Charakteristisches, dass die Person und das, was er vermittelt hatte, hat wirklich sehr übereinstimmten. Und ich meine, das Weitergeben und das Wissen oder die Bildung, ich sag's wirklich eher die Bildung und das Weitergeben, dass das einen hohen Stellenwert für ihn hatte, weil das Überleben gesichert hat. Das ist, glaube ich, sehr deutlich. Und er hat das auch immer ein bisschen auf die jüdische Kultur bezogen. Also er ist kein religiöser Jude gewesen, überhaupt nicht. Aber dieses Wissen sich aneignen, sich bilden, den Diskurs führen, das hat er schon auch als jüdische Kultur begriffen, die Traditionen auch pflegen. Nicht orthodox, überhaupt nicht, aber eben auch den Umgang mit dem, was war und der Vergangenheit, wo ich sehr viel drüber nachdenke, dass er gesagt hat, eigentlich müssen Eltern ihren Kindern nicht so sehr die Selbstständigkeit beibringen, weil das machen die sowieso wie Kinder, sondern die müssen ihnen den Umgang mit Abhängigkeit lehren. Ein positives Bild von dem schaffen, wie es ist, abhängig zu sein voneinander.
Ach, voneinander.
Voneinander.
Er spricht eigentlich von Wechselwirkung.
Wechselseitig, ja. Mhm. Ja. Das finde ich einen total spannenden Gedanken.
Aber Abhängigkeit, das ist für mich immer so negativ besetzt. Ich überlege gerade, gibt es einen schöneren Begriff dafür? Vielleicht ist es auch ein Aufeinander angewiesen sein. Das ist ja eher was Zugewandteres, also im Kontakt sein.
Eine Interdependenz, ne, Elias sagen. Ja. Ich habe gerade auch an das, was du berichtet hast von ihm, also dieses Weitergeben von Generation an Generation ist ja auch das Erik'sche Prinzip der Generativität, was ja für Überleben total wichtig ist. Und wenn ich mir jetzt sozusagen unsere individualisierte Gesellschaft anschaue, alte Menschen im Altenheim, junge Menschen dort, Menschen anderen Alters dort, ist ja sozusagen dieser Zusammenhang zwischen alt, jung, mittleren Alters ganz ganz fragil geworden, ja, und das Weitergeben von, ich finde das total spannend, also das notwendig des Überlebens, ja, also ich habe kürzlich mal spaßeshalber gesagt, ich würde ja hier mal nicht verrecken einfach, ja, weil ich überhaupt keine Ahnung habe, wie ich mir außerhalb vom Rewe hier oder Netto Essen mache.
Ja, so. Also Überlebensfähigkeiten, das zum einen, aber auch also dieses Bild von alten Menschen. Also du hast das gerade gesagt mit der Separierung. Also angefangen ja auch bei den Kindern, ne, möglichst die aus dem Sichtfeld schaffen, weil wir ja freigestellt sind für die Arbeit, was ja auch wichtig ist. Aber es hat eben auch eben diese Separierung nicht mehr mitzubekommen. Was machen denn eigentlich meine Eltern? Was macht denn mein Kind? Und so geht's ja letztendlich dann für alte Menschen auch weiter, wenn die aus dem Berufsleben ausscheiden. Sehr häufig, das beschreibt Louis auch, also dieses Gefühl von, ich bin eigentlich nichts mehr wert, weil man mich nicht mehr braucht. Ich bin überflüssig. Und dieses, sagt er, das ist eigentlich etwas, was uns, da geht uns was verloren. Mhm. Also den alten Menschen geht was verloren, aber auch uns, so wie du das eben bestimmte Fähigkeiten, bestimmte Erfahrungen und Schlüsse, die Menschen daraus ziehen. Mhm. Und Umgangsweise mit Verlusten. Also das ist ja tatsächlich in dieser Lebensphase was sehr, sehr wichtige Aufgabe, ne, mit Verlusten umgehen zu lernen. Und dass das eigentlich Menschen bereichert, wenn sie das gut verarbeiten können.
Mhm. Und dafür brauche ich ja Menschen sozusagen, die alt sind, ja, und die sozusagen bei mir sind. Das wird ja in der Migrationsforschung zum Beispiel beschrieben, dass viele der, dass die erste Gastarbeiterinnen-Generation dadurch, dass sie eingewandert sind nach Deutschland und ihre Eltern zurückgelassen haben, sozusagen diesen Schritt, also das Sterben der Eltern begleiten und Krankheiten nicht machen konnten, weil sie in einem anderen Land waren. Ja, und dass das sozusagen eine Lücke geschaffen hat.
Ja, das glaube ich auch. Mhm. Ja.
Ich finde es ganz interessant, als du eben gesagt hast, er ist dir im Sozialarbeiterstudium begegnet, als du dich dann mit diesen Themen auseinandergesetzt hast. Und mir ist Luis Loi zuerst begegnet, als du in der Theoriereihe Reflexive Supervision über ihn erzählt hast. Und ich war ganz fasziniert, habe mir dann das Buch ja auch gekauft, diese Biografie, und habe dann auch noch weitere Bücher gekauft, die er geschrieben hat zu Lehre, Lernen und so weiter, um das noch ein bisschen zu vertiefen und zu verstehen, weil ich wirklich sehr angetan war, aber gar nicht so sehr von diesem Teil der Generativität, sondern mehr von dem Teil, der ja seine Lehre auch sehr geprägt hat, die Bewältigung von Alltag und Lebenslauf, ne, diese Leitorientierung, die er bei der Theoriebildung ja auch hatte.
Ja.
Also ne, diese gesellschaftlich auferlegten Aufgaben von Alltags- und Lebensbewältigung. Da hat er über so ein Prozesshandlungsmodell gesprochen und geschrieben. Und das finde ich so grundlegend für die soziale Arbeit. Also diese Betrachtung von, wie geht das eigentlich mit dem umzugehen, was uns sozusagen ins Leben gelegt wird, was wir uns vielleicht nicht ausgesucht haben, nicht ausgewählt haben, aber mit dem wir einen Umgang finden müssen. Und wie macht man das und wie begleitet man das eigentlich gut? Und in den USA ist er auch, also eigentlich den meisten Sozialarbeitenden bekannt als Größe, als jemand, der eine bestimmte Schule vertreten hat. Und ich war sehr überrascht, als du von ihm damals erzählt hast, weil ich hatte seinen Namen weder im Studium noch oder in anderen Zusammenhängen noch nie gehört. Er ist mir nie begegnet. Und dann habe ich, das ist wie so eine neue Welt gewesen, da habe ich gedacht, Wahnsinn, wie kann das sein? Also wie kann es sein, dass dieser Mensch, der das in einem anderen Land so geprägt hat, aus unserem Land kommt, hier überhaupt gar keine Beachtung findet? Obwohl das, was er sagt, so rudimentär mit dem verbunden ist, was ich jetzt hier zum Beispiel im Sozialarbeiterstudium lernen soll.
Mhm. Kommt das zustande? Also das ist interessant, weil du hast ja sozusagen eigentlich so meine letzte Begegnung mit ihm mitbekommen. Nämlich ich wusste, als ich das Buch über die Altenarbeit gelesen habe, ja gar nichts über seine Biografie. Ich wusste ja noch nicht mal, dass der aus Deutschland kommt. Mhm. Also das habe ich auch nicht recherchiert. Und diese Fragen, die tauchten bei mir erst sehr viel später auf. Also es gab auch noch eine zweite Begegnung mit Luis Loi. Um das vielleicht auch nochmal zu erwähnen, wie sind meine Begegnungen mit ihm und dem, was er gemacht hat sozusagen. Ich habe mich entschieden, Supervision zu studieren nach einer eher negativen Supervisionserfahrung. Ich wollte eigentlich eine therapeutische Ausbildung machen in der Familientherapie. Und dann gab es so eine Supervisionserfahrung mit so einer, ich sag mal, eher blockierenden Konstellation als einer öffnenden. Und da habe ich mir ein Buch über Supervision beschafft. Und zwar war das dieses Schwedische von Bernla Jonsson. Ah, ich weiß gar nicht mehr, integrative Supervision oder so ähnlich heißt das. Und in diesem Buch tauchte wieder Loi auf und sein Lernmodell. Das hat mich total begeistert, dieses Buch, weil ich das so, also zum einen fand ich, dass das so unterschiedliche Herangehensweisen, einmal das Analytische, andererseits das Systemische auch, vereinte. Und das ist sehr praxisanalog. Ein Supervisionsmodell, was sehr praxisanalog eigentlich war. Und das war die zweite Begegnung. Mhm. Und die dritte war dann ja diese Biografie. Und Das ist ja vielleicht so, Louis hat ja viel in Deutschland gearbeitet, in einer Zeit, in der es in der Sozialarbeit einen großen Umbruch gegeben hat, in der langsam auch die Auseinandersetzung anfing mit der Nazi-Sozialarbeit. Und vielleicht ist das, was er hier tatsächlich angestoßen hat und den Einfluss, den er hatte, untergegangen in diesen Generationsauseinandersetzungen. Das weiß ich nicht ganz genau. Es ist ja auch so, dass er jetzt nicht hier publiziert hat, sondern in den USA und dass er ja hier eher wirklich als Fortbildner war, als Fortbildner und als Initiator, als Projektmitarbeiter in Bezug auf Curriculumentwicklung. Und das findet natürlich nicht unbedingt dann Niederschlag in Literatur, die man dann hier lesen kann. Mhm. Also das ist vielleicht so ein paar Hypothesen dazu, warum man ihn nicht kennt.
Ja, das kann sein. Also wir haben jetzt ja viel über seine Lehre und seine Idee von Lernen auch gesprochen. Können wir das nochmal so ein bisschen bündeln? Was ist denn seine Vorstellung aus deiner Sicht von Lehren und Lernen?
Also Lernen, Supervision als Lehr-Lernprozess, diesen Begriff hat er ja wirklich benutzt, weil es also eine wechselseitige ein wechselseitiger Lernprozess ist, sehr orientiert an dem Dewey, am amerikanischen Pragmatismus, an verschiedenen Lerntheorien, auch am analytischen. Also er bringt da eigentlich sowas Eklektisches, er bringt sowas aus verschiedenen Wurzeln Zusammenhängendes. Und wichtig ist dabei, dass die drei Elemente, nämlich kognitiv, affektiv und instrumentell, so nennt er das, dass die zusammenkommen. Das heißt einmal eine gewisse Wissensvermittlung oder Einsicht in ganz bestimmte Wissenskonstruktionen, Wissensbezüge, was aber auch erstmal bedeutet, die alten in Frage zu stellen, die man mitbringt. Das zweite ist das Anschlussfähige an die eigenen Erfahrungen, an die Lebenserfahrungen. Also eigentlich ein Wissen, was man heute auch durch Gehirnforschung und so weiter ja eigentlich bestätigt hat, dass man das braucht. Also eine Anschlussfähigkeit an die Emotionalität. Und das dritte ist das Üben, also das in Umsetzen, was ich lerne und das dann zu reflektieren und das in einem integrativen Prozess hervorzubringen. Das ist eigentlich sein Lernverständnis.
Das heißt, seine Vorstellung von Lernen ist eigentlich unglaublich positiv besetzt. Also es ist eigentlich mit Wachsen verbunden, mit Zugewinn.
Ja, mit Veränderung.
Das finde ich sehr spannend, ja. Weil ich in Deutschland oft das Gefühl habe, dass Lernen was Negatives ist. Also in die Rolle des Lernenden zu gehen bedeutet, etwas noch nicht zu wissen und das ist schambehaftet. Und ich erlebe das so, wie du es jetzt hier beschreibst und auch wie ich ihn gelesen habe, eher als etwas Schönes, etwas Öffnendes, etwas einen Schritt weitergehendes, etwas nach vorne schauendes und etwas Lustbesetztes.
Ja. Tina, kannst du noch mal näher beschreiben, was du mit schambehaftet meinst?
Also ich erlebe das tatsächlich eher in verschiedenen Kontexten so, dass etwas nicht zu wissen schambehaftet ist. Also dass es so eine Annahme gibt davon, dass man schon wissen muss. Und das würde ja dann verhindern, in diese Rolle der lernenden Person überhaupt auch freiwillig und mit einem positiven Gefühl gehen zu können. Weißt du, wie ich meine,
Henning? Ja, verstehe. Mich hat das jetzt total an Schule erinnert, ne? Also ich bin
auch,
wenn ich weiß, das kam mir gleich so.
Auch, aber nicht nur. Also ich würde es gar nicht so auf die Schule nur runterbrechen, sondern Schule ist ja vielleicht auch ein Ausdruck von etwas Kulturellem, was anders noch in Gesellschaft vertreten ist. Aber auch in anderen Kontexten, also erstmal ja nicht, also im Beginn des Lebens, wenn Kinder ganz klein sind, dann lernen sie ja auch gerne. Ne? Sie wollen laufen, sie wollen sprechen, sie wollen diese ganzen Schritte machen und da sieht man, wie lustbesetzt es ist und wie viel sie daran üben, um das dann umzusetzen. Und da würde ich sagen, ist das noch nicht so per se schambehaftet, aber irgendwann wird es dann dazu und ich habe auch noch nicht verstanden, warum, aber mir begegnet das häufiger.
Das finde ich spannend, dass du das sagst. Also Rogers gibt da ein interessantes Zitat zum Thema, also er hat ja auch das Bild gehabt, dass Menschen eigentlich ein Leben lang lernen wollen und er hat gesagt, man muss sich nur ein Kind anschauen, das laufen lernt und immer wieder hinfällt und wieder auf, dann weiß man sozusagen was über den Explorationstrieb und gleichzeitig, also ich merke das bei meinem Kind gerade, also Lernen total lustvoll, aber es hat auch was, wenn es nicht klappt, was mit Verzweiflung
und zu Frustration,
tun. Und wütend werden und Frustration.
Mhm. Oder? Und mit Wehtun. Also auch hinfallen tut weh.
Ja.
Und das ist trotzdem nicht ein Grund, damit aufzuhören,
ja,
sondern ich mache weiter, ich versuche es noch einmal. Und sich das, also dass dieser Impuls gebremst und gestoppt wird, das ist eigentlich etwas, worüber wir in Ausbildung, Supervision und so weiter auch viel mehr nachdenken müssten. Und ach, wir wissen es ja auch.
Eigentlich
wir wissen ja, dass die Bewertung dann dazu kommt und die Noten, die in Schule und so weiter und auch der Eltern dazu kommt und dass das natürlich zu so einer Kanalisation führt, die dann auf immer nur das zu kriegen, was positiv bewertet wird und das dann zu tun.
Ja, genau. Da ist die Schulforschung auch eigentlich schon viel weiter und auch bei vielen Praktikern ist das im Grunde bekannt, ne?
Ja, aber das ist schon so lange bekannt.
Ich weiß. Ja.
Aber ich wollte ganz gerne ein Beispiel aus der Supervision dazu sagen, wie das mit diesem Lernverständnis, wie blockierend das auch sein kann. Und dann gibt es auch noch natürlich schöne Beispiele, wie sowas gelingen kann. Aber also ich hatte jetzt im letzten Jahr einen Supervisionsprozess mit einem Team im Krankenhaus. Und das war gewünscht von dem ganzen Team, dass es eine Supervision geben sollte. Es gab einen guten Kontrakt darüber. Und dann gab es, das war auch eine, also es wurde Arbeitszeit zur Verfügung gestellt und eigentlich auch eine Verpflichtung, aber die wurde eben eigentlich freiwillig verstanden am Ende, am Anfang. Und dann gab es irgendwann eine Erzählung, dass eigentlich die Schwierigkeiten des Teams an einer Person lagen. Das ist nochmal so eine andere Geschichte. Und dass diese Supervision eigentlich ja zusätzlich, es ist Zeit, dann hat man noch genügend andere Dinge zu tun. Also es wurde also zunehmend nicht mehr als Lernraum genutzt, weil man das angeblich nicht braucht, weil man ja gut klarkommt und das jetzt alles auch gut läuft. Also nur von einigen wurde es weiter genutzt. Und das wurde so deutlich, dass immer, wenn die Leitung ins Spiel kam, dass es dann, dass sozusagen dann alle Personen spurten und da waren. Oder wenn es Sanktionen gegeben hätte, dann wären alle da gewesen. Und das ist ja so ein autoritätsabhängiges Bild von Lernen und sich unterordnen. Und nur dann, wenn die Autorität es sagt. Und die Supervisorin ist ja nicht die Noten verteilt. Und deshalb muss man mit der auch nicht sich auf den Kontrakt, auf den Vertrag, den muss man dann nicht einhalten. Und das ist sowas, finde ich, wo das so deutlich wird, was ja für ein eingeschränktes Lernverständnis häufig da ist. Mhm. Und ich glaube, ihr seid ja auch beide in der Lehre. Ihr merkt das ja auch, dass wenn Studierende anfangen, dass sie eigentlich meinen, gleich sagen zu müssen, dass sie doch alles auch schon können. Also das gibt's jedenfalls häufiger. Und dieses, ich will was lernen und ich weiß noch so wenig und das interessiert mich, ich weiß es noch gar nicht, das zuzugeben.
Absolut, ja. Und das Spannende ja auch, also gerade in Gesprächsführung und Beratung und anderen Theorien, dieses Verständnis aus der Schule auch noch, es gibt was Richtiges und was Falsches.
Ja.
Und erstmal, ich muss ja erstmal sozusagen lernen, dass es Galaxien von unterschiedlichen Antworten gibt. Ich würde das gerne erzählen, ich musste gerade an meine Lernerfahrung als Supervisor denken und zum Thema Scham besetzt und Fehler machen und auch Sachen, die man lernt, ja, die muss ich ja auch erstmal, also so wie ich sie am Anfang verstehe, muss das ja nicht zwangsläufig im Sinne der Profession richtig sein. Und ich erinnere mich an, Frau Rohr sagte mal zu uns im Gruppenprozess, der Supervisor hält den Rahmen, es ist total wichtig, auch im Sinne der psychoanalytischen Theorie, Zeiten einzuhalten. Ja, wir fangen pünktlich an und hören pünktlich auf. Und ich habe das sozusagen, hatte das in meinem Kopf fest verankert. Ich fange pünktlich an, also um 10 Uhr, und ich höre dann um 11.30 Uhr auf. Und habe gar nicht dran gedacht, das einzuleiten, dass ich aufhöre. Und eine Supervisantin sprach dann noch um 11.30 Uhr und sagte, stopp, jetzt vorbei. Und ich guckte mich natürlich völlig entgeistert an und sagte auch total, auch jetzt in der Retrospektive total zurecht, ja, darf ich bitte noch mal zu Ende sprechen?
Ja.
Ich kleinlaut, ja, natürlich, ja, so. Und dann habe ich natürlich dann irgendwann klar, das meinte Frau Rohr nicht damit.
Ja.
Aber das sind ja Sachen, die muss ich ja auch, die im ersten Augenblick, ich habe mich so geschämt, dass ich da in meinen Augen so ein Bullshit gemacht habe. Und dann ist es ja total wichtig, wenn ich daraus lernen will, dass ich jemanden habe, dem ich das erzählen kann, der das nicht bewertet.
Ja, der dir das sozusagen
reflexiv besprechen kann.
Ja, genau. Und der dir das nicht um die Ohren klatscht, sondern
genau,
der dir das hinhält zum Reinschlüpfen, wenn du soweit bist.
Ja, exakt.
Ja.
Ja, vielleicht auch manchmal einfach in den Arm nimmt, sagt. So ist das.
Ja. So ist das. Blöd gelaufen, was machen wir jetzt?
Ja. Ja. Also wie mit dem Kind, das hinfällt.
Ja,
ne?
Genau. Ja, ja.
Ja. Also, ja, das sagte Containing. Frau Gröning, glaube ich, auch.
Ne? Containing wäre das.
Ja,
ne?
Ja.
Genau. Ja. Frau Gröning sagte das, glaube ich, mal zu uns, also so am Anfang des Studiums, jetzt in die Supervisorinnenrolle zu schlüpfen und erste Prozesse zu, sich zu holen, heißt, man muss sich seine Wunden abholen, sozusagen, wenn man dabei kriegt und daraus lernen. Das bleibt nicht aus. Ja?
Ich glaube, gerade am Anfang, wenn man in Weiterbildung ist zur Supervision, weiß man auch noch gar nicht, was man lernen muss. Und man merkt es erst an den Verletzungen. Das ist noch nicht gelungen. Und da bin ich noch nicht. Und das muss ich noch lernen. Also das gehört ja auch ein bisschen dazu, dem dann da erstmal zu begegnen. Und ich finde immer, das ist dann wichtig, für sich klar zu haben, was für ein Lerntyp bin ich denn? Also wie gehe ich denn damit um, dass ich darauf hingewiesen werde, ich kann etwas noch nicht? Das finde ich auch, sollte reflektiert werden, auch in Weiterbildung.
Mhm. Naja, eigentlich gibt es ja auch die Haltung des Nichtwissens. Also
genau. Ne,
da erstmal davon auszugehen, dass ich es nicht weiß, sondern mit der Person oder mit den Personen, mit denen ich arbeite, gemeinsam es herauszufinden. Aber das ist so schwierig, weil die Erwartung ist ja, da gehe ich jetzt zu jemandem, die weiß es jetzt oder der weiß es jetzt, der sagt mir jetzt, wo es lang geht. Und ich finde, das ist auch ein bisschen, wo sich das so ein bisschen beißt, die Hochschulkultur und das Supervisionsstudium, weil Hochschule, ihr wisst das ja, da ist es ja sehr wichtig zu zeigen, was ich alles drauf habe, was ich mich präsentiere.
Absolut.
Und das ist ja eben bei der Supervision eigentlich eine Lernblockade.
So, also da fällt mir immer in dem Zusammenhang der Begriff von Michaela Pfadenhauer ein, ne? Diese Kompetenz-Darstellungskompetenz. Und das ist natürlich in Hochschule anders besetzt. Ich muss eine andere Form von Kompetenz zeigen und die darstellen als in der Supervision. Und in der Supervision brauche ich es aber auch. Denn wenn ich da sitze und mir nicht abgenommen wird, weil ich es nicht darstellen kann, dass ich das kann, was ich hier tue, dann werde ich wahrscheinlich auch nicht als Leitung des Settings akzeptiert oder es wird zumindest angefragt. Also wer lässt sich mit mir auf eine Lernerfahrung ein?
Mhm. Dafür ist es ja wichtig, auch so einen Kontrakt zu machen am Anfang. Und das ist im Übrigen.
Hat denn Loi darüber was gesagt, zu dem, was Tina sagte? Also wie werde ich eine Leitung in der Gruppe, der was abgenommen wird?
Da weiß ich nicht. Er hat eine bestimmte Vorstellung natürlich von Supervision und Praxisberatung gehabt, die er auch in der Ausbildung von Sozialarbeitenden implementiert hat, ne? Und jetzt habe ich gerade das Buch in der Hand, Lehrplanentwicklung für Sozialarbeiter und Sozialpädagogen, so hat es damals genannt, von Theresa Bock und Luis Lovi und noch anderen. Und da hat er geschrieben, auf Seite 333, Supervision, Praxisberatung ist eine spezifische Methode des Lehrens und Lernens in der Ausbildung für Sozialarbeit und Sozialpädagogik im Integrationsfeld von Theorie und Praxis. Sie wirkt in den Formen des exemplarischen Lernens mit dem Ziel, allgemeine theoretische Kenntnisse in methodisch richtiger Weise auf den konkreten Fall zu übertragen und in praktischer Erfahrung zu übersetzen und rückzubeziehen, die Möglichkeiten des eigenen kreativen Handelns zu erproben, dem konkreten Fall gegebenen Hilfen in größeren Zusammenhängen der beruflichen Aufgabe einzuordnen, eigene Gefühle und Einstellungen der Arbeit bewusst zu erleben, zu kontrollieren und eventuell zu korrigieren. Jeder Student soll während seiner Ausbildung die Möglichkeit haben, sich mindestens 2 Semester in eine Arbeitsform unter Supervision, Praxisberatung einzuüben. Also sein Supervisionsverständnis war eben noch nicht an der Stelle, an der wir jetzt gerade waren mit unserem Gespräch, sondern es war ja noch der lehrende Supervisor eher etwas Autoritäres, also eher im Begriff des amerikanischen Verständnisses von Supervision als Aufsicht. Also ne, wenn er schreibt, das ist ja in richtiger Weise, methodisch richtiger Weise auf den konkreten Fall zu übertragen, dann gibt es eben doch ein richtig und ein falsch. Und es gibt eine Autorität, die da ein bisschen mit drin steckt. Ich finde das gar nicht verwerflich, nicht per se. Und ich finde es einfach erstmal an dieser Stelle interessant. Und vor allem den Teil, und das bezieht sich zurück auf das, Heidrun, was du eben gesagt hast, nämlich das kognitive Lernen und das emotionale Lernen. Das hat er ganz deutlich ausformuliert an der Stelle. Also die eigenen Gefühle spielen eine Rolle. Die kann ich nicht ausblenden. Ich kann nicht nur theoretisch lernen, diese Tätigkeit auszuüben hinterher, sondern ich muss es auch emotional lernen. Und das finde ich absolut übertragbar auf die Supervision.
Also vielleicht ist das ja auch wirklich, das ist ja innerhalb eines Studiums, einer Ausbildung. Und in den USA wird das ja auch sehr stark unterschieden und ist auch ganz anders institutionalisiert als in Deutschland nochmal die Supervision. Aber man könnte ja statt methodisch richtig angemessen sagen, das wäre eigentlich ein besserer Begriff. Ich weiß jetzt nicht, wieso die auf diesen Begriff gekommen sind. Aber das ist natürlich, also wenn man sich überlegt, da zwei Semester wirklich in Übungsseminaren zu sein und eine solche sehr intensive Rückmeldung zu geben, das ist natürlich eine qualitativ anderes Studium als das, was wir jetzt heute häufig so erleben.
Ja, also er hat es formuliert, ich habe gerade nochmal geguckt, es ist rausgegeben worden von der Katholischen Fachhochschule Nordrhein-Westfalen und zwar im Jahr 1974. Das war ja, als er da als Projektberater engagiert wurde, um eben diesen Übergang herzustellen von der Fachschule zur Fachhochschule.
Richtig. Ne?
Also die Akademisierung der sozialen Arbeit hat er an dieser Fachhochschule begleitet.
Ja. Ja, und das war ja in Zusammenhang auch dann, also da hatte er dann irgendwann auch Heinz Kersting kennengelernt. Heinz Kersting, der erste Vorsitzende der DGSV in Deutschland.
Ne? Genau.
Des Berufsverbandes. Ja. Ja. Der ja sein Schüler war und der bei ihm promoviert hat und der von ihm sehr begeistert war. Also hat viel gelernt von ihm. Leider früh verstorben.
Ich habe noch mal eine Frage. Also wenn Loi sagt, dass neben der Wissensvermittlung und Methodenvermittlung die Gefühlsebene so wichtig ist und Heidrin, du hattest am Anfang auch gesagt sozusagen, dass ich verstehe, auf welche Biografie auch der Fall fällt bei mir, bedeutet das auch gleichzeitig in der Supervision Arbeit an der eigenen Biografie nach seinem Supervisionsverständnis?
Unbedingt. Unbedingt. Aha. Also er hat ja, das haben wir noch gar nicht erzählt, er ist ja dann tatsächlich, als er Professor war in Boston, regelmäßig nach Deutschland gekommen und hat Groupwork-Seminare gegeben, also in Gruppenarbeit. Und in diesen Groupwork-Seminaren, da sollte dann eine Ausbildung dann stattfinden zum Groupworker. Das war die Akademie für Jugendfragen damals, die das anbieten wollte. Und jetzt kommen wir auch darauf, warum er für die Supervision so wichtig war, weil er gesagt hat, wenn ich hier in Deutschland eine solche Ausbildung biete dann nur, wenn es für die Auszubildenden eine begleitende Supervision gibt. Und dann wurde gesagt, naja, also weil das war nicht üblich zu der Zeit. Und Supervision war so ein bisschen verschrien auch in so einer Nische von, ach, da werden so Leute gestreichelt und verhätschelt. Mhm. Und man kann das doch Praxisberatung nennen. Ne? Das gab es, diesen Begriff hatte Cora Baltussen, glaube ich, auch benutzt. Und er hat gesagt, nein, das muss Supervision heißen, sonst komme ich nicht. Und dann wurde also ganz viel getan, um irgendwie, ich weiß, Gerhard Leuschner, der hat das erzählt, dafür, dass da Gelder zusammenkamen. Und das ist dann geschafft worden. Und über diesen Weg, weil dann in dieser Ausbildung ziemlich einflussreiche, in der Sozialarbeit einflussreiche Menschen aus Deutschland waren, über diesen Weg ist Supervision sozusagen, war der Türöffner, dass das in Ausbildungen und so weiter stattgefunden hat. Mhm. Genau wie in der Fachhochschulausbildung, wo es auch als absolute Bedingung gesetzt hat, dass da Supervision stattfindet. Und das ist vielleicht auch nicht so bekannt, also dass diese Dinge so stattgefunden haben und wie wichtig das war.
Also was für ein Schlüsselmoment, ne? Ja. Wenn er das nicht in der Art verhandelt hätte. Das konnte er ja nur, weil er den entsprechenden Status hatte. Also die wollten ihn ja unbedingt. Und aus der Position heraus konnte er das als Bedingung aufstellen und durchsetzen. Und wenn der wüsste, der lebt ja heute nicht mehr, aber wenn er wüsste, was daraus geworden ist, ne? Also wie sich das entwickelt hat. Und ich finde es sehr spannend, weil da sind ja mehrere Informationen für uns drin. Das eine ist eben, was braucht es, um gut verhandeln zu können? Also aus welcher Position heraus kann ich was erreichen? Ne? Welchen Status brauche ich, um bestimmte Bedingungen auch verhandeln zu können? Und da hatte er nun mal einen Vorteil, die wollten ihn unbedingt und dann kann man mehr Bedingungen aufstellen. Und der andere ist, er war damit am Zahn der Zeit. Das war nicht nur etwas, was er für sich wollte, sondern er hat verstanden, dass es hier eine Notwendigkeit gibt. Sonst wäre es ja irgendwann wieder abgeschafft worden. Das ist jetzt natürlich in einem Prozess, hat es sich verändert, keine Frage, aber Supervision an sich ist ja nicht abgeschafft worden.
Ja. Ja, das hat er natürlich miterlebt. Er ist, weiß gar nicht ganz genau, 91, wann ist er gestorben?
Anfang der 90er, ne? Ja.
92, glaube ich. 72 war er, glaube ich. Ja, also er hat da das schon auch noch aus der Distanz dann miterlebt, ist dann jetzt dann auch irgendwann nicht mehr so nach Deutschland gekommen oder ja nicht nur nach Deutschland, er war ja in Europa insgesamt unterwegs. Ich glaube, dass es, also was ich vorhin noch erzählen wollte zu diesem Groupwork, also er hat ja als Fortbildner die Inhalte vermittelt und es gab eine begleitende Supervision und er hat in seinen, die mussten Protokolle schreiben von ihren Gruppen, die sie angeboten hatten. Die waren zum Teil 60 Seiten lang. Die hat er alle gelesen und hat dann dazu, ich habe es gesehen, also so kleine Fragen gestellt, nochmal was unterstützt, einen besonderen Bezug, auch nochmal handschriftlich dazu. Und an einigen Stellen hat er geschrieben, das muss in der Supervision nochmal bearbeitet werden.
Ach, wie spannend. Und wenn man überlegt, wie es jetzt ist, ne? Also ich weiß jetzt nicht, wie es in anderen Studiengängen oder Ausbildungsgängen ist, aber natürlich schreiben die auch Evaluationen und so, ne? Diese Dinge, die auch von der DGSV vorgegeben werden. Aber das ist ja im Umfang von 15 Seiten oder so.
Ja. Das ist also vielleicht sowieso auch ein bisschen anders. Ich glaube, dass die USA, dass das Studium in der Sozialarbeit zum Beispiel stärker methodenorientiert ist, also vielleicht auch pragmatischer orientiert. Die haben ja einen großen Verband zum Beispiel für Groupwork. Da wird viel geforscht, da wird viel veröffentlicht. Da findet eine richtige Ausbildung statt. Was ist das hier in Deutschland? Das kann man tatsächlich von der Qualität her nicht so richtig vergleichen. Mhm. Also da würde ich sagen, sind die pragmatischer und näher an der Praxis, als das bei uns der Fall ist. Da hat bei uns die Akademisierung doch zu so einer größeren Distanz zu den praktischen Erfahrungen. Ja. Und das würde ich ganz gerne, vielleicht, weil es ein Beispiel ist, wo ich finde, dass das ganz gut gelingt. Also ja, Henning hat vorhin erzählt, wie du Lehre machst, dass du dann, was vorstellst über posttraumatische Belastungsstörung. Ich mache das in manchen Seminaren ein bisschen risikovoll. Also ich mache zum Beispiel ein Seminar zum Konfliktbearbeitung, wo ich relativ viel auch reflektieren lasse, wie sind denn eigentlich meine Muster, wie ich Konflikte erlebe und dann auch damit umgehe. Und dann mache ich ein Planspiel in diesem Seminar und das ist ein totales Risiko, weil ich habe das schon mal über 3 Tage gemacht. Jetzt habe ich es eher ein bisschen verkürzt auf einen Tag. Das ist aber jetzt auch zum Beispiel im letzten Jahr so gewesen, dass ich wirklich von vielen gehört habe, meine Güte, ich war in einer richtigen Dynamik, ich war richtig in meiner Rolle und habe was erlebt, was ich sonst nie erlebe, wie das auf mich wirkt und wie ich dann plötzlich gar nicht mehr das tue, was ich vielleicht eigentlich denke, dass ich tue, sondern ich bin in der Rolle und mache dann sowas. Und das zu reflektieren, ist ein unglaublicher Lerngewinn.
Ja. Ja, das musst du mir unbedingt schicken, das Planspiel, dann mache ich das auch. Also ich mache das zum Thema Gruppendynamik, das Modell nach Schindler, dass ich das einen Teil auch für die Erstsemester schon, dass sie ihre Gruppenarbeiten danach auswerten. Mhm. Und dann sozusagen einen kleinen Praxisbericht über ihre Gruppenarbeit über das Semester schreiben, wer hat welche Positionen gehabt, welche habe ich, was ist meine Musterposition, um das bewusster werden zu lassen. Ja. Ich habe eine Frage habe ich noch. Also wie nehmt ihr beide das denn wahr? Also das Thema eigene Biografie in der Supervision. Jetzt unabhängig von Studium der sozialen Arbeit, also in Supervision, in Organisationen, Einzelteam. Ist da die eigene Biografie Thema und macht ihr das zum Thema als Supervisorinnen?
Also im Team mache ich das nicht. Das ist tatsächlich sowas, wo ich denke, dass das ist ein Arbeitszusammenhang, die sehen sich jeden Tag, das geht zu weit, da geht's ja auch häufig um die Zusammenarbeit eher und weniger um die eigene Geschichte, aber in Gruppen oder mit Einzelnen mache ich das schon. Das hat auch noch mal ein bisschen Fahrt aufgenommen dadurch, dass ich mich auch mit Karriere und Berufswegen weiterbildungsmäßig beschäftigt habe. Und ich habe in Bayreuth an der Uni eine Stelle gehabt zur Supervision oder auch Coaching mit Nachwuchswissenschaftlerinnen. Und da fand ich das, also mein Auftrag war ja eigentlich vor allen Dingen Frauen in ihrem Karriereweg zu unterstützen. Und ich habe das aber doch so verstanden, dass ich gedacht habe, es ist doch auch wichtig herauszufinden, was ist für diese Personen denn eigentlich wichtig? Wie bringen die das in Verbindung, was sie jetzt machen und welche Perspektive sie sich entwickeln mit dem, was wo sie herkommen und was sie an Werten, wie sie eigentlich leben wollen. Und diese Fragen kannten die ja zum Teil gar nicht. Also zum Beispiel die Frage, was kannst du gut? Wofür bist du talentiert? Da gab es einige, die konnten darauf überhaupt keine Antwort geben. Ja. Und das ist doch also für Menschen, die dann irgendwann mal, was weiß ich, in der Forschung oder in der Wirtschaft, Industrie herausgehobene Positionen haben, ich sag mal Armutszeugnis. Also das muss doch irgendwo auch einen Grund haben, das, was ich tue. Und dann kommt ja vielleicht nicht daraus, dass ich möglichst schnell daran arbeite, dass jemand auf irgendeinem Sessel sitzt, sondern wie jemand in welchen Weg geht. Das finde ich eben auch für die Supervision absolut notwendig.
Ich frage mich, ob das bei vielen Menschen auch vielleicht daran liegt, dass sie das früh abtrainiert bekommen haben. Also, dass es früh darum ging, zu leisten. Dass sie früh irgendwelche Ziele erreichen mussten, die sie sich eben nicht selber gesteckt haben, sondern die andere für sie gesteckt haben. Und dass das dann sozusagen als der richtige Weg für sie markiert wurde. Und dass man es dann vielleicht verlernt, zu wissen, was ist eigentlich meins, was sind meine Interessen, was sind meine Begabungen. Also das wird ja auch nicht per se unterstützt in unserem Bildungssystem, das unbedingt herauszufinden. Also manchmal passiert es unweigerlich, weil dann sich abzeichnet, der ist ein besonderes Talent in Mathe oder Sprache oder so. Aber bei so einem Durchschnittskind, würde ich sagen, kann man da schon viel von außen auch formen. Und ich frage mich, ob das solche Biografien sind, in denen viel geformt wurde, so dass sie das einfach, ja, dass sie es vergessen haben. Weil irgendwie haben wir alle irgendeine Form von Begabung oder Neigung. Wir haben das alle und nicht alle dürfen es frei entfalten.
Ja, und dazu kommt also neben dem, was kann ich gut ja auch, was ist mir wichtig, was brauche ich, sind mir eigentlich für Werte mitgegeben worden. Auch da wissen viele Menschen die Antwort nicht drauf. Und ich würde mal auch vermuten, auch im Supervisionsausbildungszusammenhang ist das auch noch eine wichtige Frage, die dann ja wahrscheinlich auch gestellt wird. Aber also wenn ich sonst in Supervision arbeite, eben weniger. Und das war zum Beispiel für Lowy eigentlich die Grundlage von Professionalität, einen Zugang zu haben zu den eigenen Werten, zu den eigenen Wertorientierungen und ein Bewusstsein darüber zu haben, wo ich herkomme und warum ich dann auch wohin will.
Das war ja dieser Zusammenhang zwischen Alltags- und Lebensbewältigung und diesem Rückblicken auf die eigene Biografie. Im Grunde hat er es genau so gemacht, ne?
Ja.
So hat er sein Leben gelebt, ja. Ja.
Tina, du hast eher die Frage noch nicht beantwortet, fällt mir gerade ein.
Oh, okay. Was war die Frage?
Thema Biografie in deinen Supervisionen, wie du das handhabst.
Also ich mache es auch in Teams nicht. Die wollen das auch oft gar nicht. Also ich wäre, glaube ich, auch aus meiner Sicht eine Grenzüberschreitung, genau wie du gesagt hast, Heidrun, die müssen ja auch weiter zusammenarbeiten. Ich finde auch, dass es da nicht unbedingt hingehört. Ich habe das schon mal erlebt, dass Teams sehr stark das von sich aus machen und dass die dann anfangen, das Setting darüber auch zu verändern. Also, dass es dann nicht mehr um Klienten geht, sondern dass sie sich dann sehr stark anfangen, um sich selbst zu drehen. Und das halte ich für nicht angemessen in dem Zusammenhang. In Einzelsupervision würde ich es nicht forcieren, aber wenn es da ist und kommt, würde ich es auch aufnehmen. Also, wenn deutlich wird, hier besteht ein Zusammenhang zwischen den Handlungsmöglichkeiten, die eine Person sieht und dem, wie sie durch ihr Leben gegangen ist. Also hier gibt es Muster, die etwas formen in einer bestimmten Art und Weise, dann wäre das ja notwendig, das auch zu besprechen. Mhm. Ja, würde ich schon machen.
Ja, und da das ja immer so ist. Eben. Die Biografie geht eben immer mit und berufliche Biografie und persönliche Biografie korrespondieren miteinander.
Und trotzdem würde ich sagen, ich treffe nicht die Entscheidung darüber, ob das thematisiert werden soll oder darf. Ich kann es anbieten, aber die Entscheidung treffen die Supervisanten.
Ja, anders würde ich es zum Beispiel in der Lehrsupervision sehen.
Das ist was anderes, das finde ich auch. Ja.
Und würde Lowy wahrscheinlich auch ein bisschen strenger sehen in der Ausbildung von Sozialarbeitenden, oder?
In der Ausbildung von Sozialarbeiten, unbedingt. Streng, also ich glaube, streng hat, ja doch, also man hat ihn durchaus als sehr anspruchsvoll erlebt, ne? Also das schon, also dass er schon auch was wollte, schon auch, dass er bestimmte Erwartungen hatte. Und das gehörte dazu, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen.
Sich, aha, ich habe da also, mir fällt zu reflektieren. Ja, also ich finde das, also bei mir stößt das auch auf Anklang. Ich erinnere mich an eine Weiterbildung bei einem Kinder- und Jugendpsychiater und der war gleichzeitig Chefarzt und der hat das Beispiel genannt. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe in dem Podcast. Ich erzähle es aber einfach nochmal, weil es, glaube ich, passt. Wenn er merkt, dass Mitarbeitende in der Beziehungsarbeit zu den Patienten an eigene Anteile kommen, dann bietet er an, das zu bearbeiten in eigener Therapie. Und wenn das nicht nicht gewollt ist oder zu angstauslösend ist, dann wird die Bezugsbetreuung gewechselt. Mhm. Also der war da ganz klar. Der hat gesagt sozusagen, wenn das der Punkt ist und dass die Verstrickung ist so groß, dass es den Patientinnen nicht mehr weiterhilft. Ne? Mhm. Also bekommt ihr Hilfe in Form von eigener biografischer Supervision oder Therapie. Und wenn das die Mitarbeitenden nicht wollen, dann wird die Rolle gewechselt.
Mhm. Mhm. Ja, also ich finde ja auch, ich bin in so einem internationalen Netzwerk zur Persönlichkeitsentwicklung in Hochschulausbildung. Da gibt es durchaus einige Hochschulen, die sich da auch auf den Weg gemacht haben. Und also ich habe zum Beispiel die Fachhochschule in Bern, die hat das ganz klar in ihrem Konzept. Da werden von Anfang an wird klar gemacht, das ist ja auch eine Persönlichkeitsentwicklung, die stattfindet im Studium. Und dazu gehört, dass man regelmäßig lerndiagnostische, das ist ja auch so ein Begriff von Lowy, lerndiagnostische Gespräche bekommt, also eine Evaluation. Jedes Mal, wo bewege ich mich jetzt in meinem Lernprozess, dass es ein Coaching gibt, dass es viel Praxis gibt, dass es am Abschluss eine Projektarbeit gibt, wo, finde ich übrigens auch gerade jetzt für die KI eine ganz tolle Sache, wo es ein Thema gibt, über das ich schreibe als Abschlussarbeit, als Thesis. Und gleichzeitig wird für den Jahrgang ein Kongress jedes Jahr um die gleiche Zeit für die ganze Praxis der Sozialarbeit organisiert, wo ich zu dem Thema auf einem Podium einen Input gebe und sozusagen in Diskurs gehe mit denen, die in der Praxis sind und den anderen Kollegen.
Weißt du, was ich gerade gedacht habe, Heidrun? Wie du das so beschreibst, ne, wertet sich in meinem inneren Bild die Sozialarbeit auf. Also ich habe das Gefühl, wenn es so intensiv ist, wenn die Hürden hoch sind, wenn ich mich in der Art einlassen muss, leisten muss, wenn dann auch noch so einen Raum geschaffen wird der Würdigung, der Anerkennung, habe ich ein viel höherwertiges Bild von Sozialarbeit, als es hier im Land allgemein üblich ist. Also es ist eben dann keine bescheidene Profession mehr, in meinen Augen, ja, so wie du es gerade beschreibst.
Dafür brauche ich aber Zeit. Und die ist tatsächlich zu kurz. Ich finde das Studium zu kurz. Finde aber, das gilt jetzt nicht nur für die Sozialarbeit. Lowy hat ja gesagt, das Supervisionsmodell und Supervision ist auch für andere Professionen übertragbar. Und so ist es auch damit. Also ich glaube schon, dass wir für Studierende eine Möglichkeit zur Verfügung stellen müssen und auch die Erwartung, dass sie auch an ihrer Persönlichkeit arbeiten, weil das, was wir im Moment haben, Krisen, Dauerkrisen, die nachher im Berufsleben ja auch zuschlagen, ne? Die Bedingungen, unter denen ich arbeite, doch auch ja jemanden brauchen, der da auch eine Stabilität mitbringt. Mhm. Und dazu gehört einfach auch Persönlichkeitsbildung.
Ja, absolut. Und es muss auch, und da bin ich wirklich sehr normativ an der Stelle, es muss eigentlich Konsens sein, dass Menschen, die mit Menschen in prekären Situationen, Lebenssituationen arbeiten, dass die stabil sind und dass in Ausbildung von diesen Menschen zu professionell Helfenden eben nicht auf, also dass da implementiert sein muss, dass die sich mit ihren eigenen Themen auseinandersetzen, damit es nicht die Themen derjenigen werden, die dann abhängig von ihnen sind und von der Art und Weise, wie sie ihre Hilfe gestalten.
Ja. Ja, und das muss von Anfang an auch als Erwartung formuliert werden, weil sonst ist es schwierig. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Also bei uns wird diese Erwartung nicht formuliert und wenn ich dann in einzelnen Seminaren diese Erwartung formuliere, dann gibt es zum Teil eben Konflikte.
Das ist auch bei uns klar. So. Ne? Und hier, ich finde das an der Uni auch immer in dem Zusammenhang schwierig, dass wir eben tatsächlich auch keine Anwesenheitspflicht haben. Das heißt, die Studierenden können sich total leicht entziehen. Und das tun sie auch. Und das heißt, ich bin dann als Leitung des Settings immer wieder sehr gefordert, etwas zu schaffen, was sie interessiert. Also ich muss sehr viel tun, damit die kommen. Oft gelingt das auch ganz gut. Aber die, die dann eben gehen, die kriegen ja vielleicht trotzdem ihren Abschluss. Die Hürden sind eben nicht so hoch. Und dann gehen sie in die Praxis. Und dann sind diejenigen, die ihnen begegnen, darauf angewiesen, dass es trotzdem irgendwie gut gelingt.
Ich erlebe das ähnlich, Tina. Es gibt in Emden so Unterschiede, also professionelle Selbstreflexion beispielsweise oder Fallseminar oder Praxisreflexion, da gilt eine Anwesenheitspflicht. Aber in vielen anderen Seminaren, also Methodenseminare zum Beispiel nicht, was ja schon eigentlich ein Widerspruch in sich ist. Ja. Ein Widerspruch. Also wenn ich unterrichte mit Methoden der Traumapädagogik und dort gibt es keine Anwesenheitspflicht. Ja, nur höchstens über irgendwie über die Kursleistung, aber selbst da kann ich sozusagen durchkommen, wenn ich von 14 Mal Doppelstünder, 2-3 Mal da bin, das kurz abgeliefert habe und auf meinem Zeugnis steht dann, ich habe Methoden der Traumapädagogik absolviert. Und dann kommt ja die andere Seite der Profession ins Spiel. Arbeitgeber, Arbeitgeberin sagt, das haben Sie ja hier stehen, ne? Also können Sie das eigentlich auch oder haben Sie das sozusagen als Schein bekommen? Ich habe noch eine Frage, die mich
total. Warte mal gerade, Henning, jetzt legst du hier sowas hin, weil in der Regel ist es ja nicht so, dass Sie das nachfragen. Das wäre ja gut, wenn das nachgefragt würde.
Ja, meine ich dann.
Ja. Aber das tun Sie ja nicht. Und dieser andere Teil, den du gerade gesagt hast, den finde ich auch nochmal wichtig und in Bezug auf Unterschied zwischen Hochschule, also oder Fachhochschule und Universität. Hier an der Uni wird immer diese wissenschaftliche Fundierung sehr stark hervorgehoben. Das heißt, ich bin natürlich in der Lehre auch gefordert, das sehr zu verwissenschaftlichen. Und mir fehlt dann nämlich oft genau der Teil, den Louis so groß gemacht hat. Ne? Also wie sind die emotional anschlussfähig und an welchen Orten können die das denn üben? Weil wir bilden ja nicht nur für die Wissenschaft aus, denn die Wissenschaft ist gar nicht so aufnahmefähig. Ne? Also der Apparat selber ist ja gar nicht so aufnahmefähig für die Anzahl der Menschen, die wir hier durchschleusen durch diesen riesengroßen Komplex. Und viele gehen ja in die Praxis. Und was bieten wir denen, die in die Praxis gehen? Also wie bilden wir die aus? Und mir ist immer wichtig, das zu kombinieren. Also diesen Teil von Praxistheorie und Praxiswissen. Eben nicht das abgehobene theoretische Wissen, sondern praxisbezogene Theorievermittlung. Also ne, die soziale Arbeit auch als Handlungswissenschaft zu verstehen, die natürlich Theorieentwicklung braucht und eine theoretische Fundierung, aber eben eine Handlungswissenschaft ist. Und das muss sich natürlich, finde ich, aus meiner Sicht auch irgendwie in Seminaren abbilden. Weil wie sollen die Studierenden das lernen? Wo denn? Und die wollen es auch lernen. Also das sind auch die Rückmeldungen, die ich oft bekomme. Die wollen das lernen und die suchen nach Orten, wo sie das lernen können. Natürlich braucht man dann einen Rahmen, den man irgendwie absteckt, in dem die sich sicher genug fühlen, weil das Setting an sich hier ist nicht so haltend. Das ist es einfach nicht. Es ist ein offenes Setting. Es kann kommen und gehen, wer möchte. Das macht es schwierig. Man weiß nie, wer ist da. Dann sind die Räumlichkeiten schwierig. Ich habe immer Räume, in denen ich nicht einen Stuhlkreis zum Beispiel machen kann. Dann sehen sich nicht alle. Ja, ja. Und dann ist durch die Sitzordnung schon hergestellt, dass ich anders positioniert bin als diejenige, die sozusagen vorne steht. Das finde ich total ungünstig. Und die Studierenden übrigens auch. Die wollen in Kontakt miteinander gehen.
Und das Gruppensetting ist per se als Leitung Lehrender ein laissez-faires, ne? Durch die Wesen. Also
ja, und wir haben Großgruppen. Großgruppen machen Angst. Ja. Wer spricht denn in der Großgruppe?
Ich finde das total wichtig, was du vorhin gesagt hast. Also das ist ja sozusagen, als du beschrieben hast, durch Persönlichkeitsentwicklung und Arbeit an der eigenen Biografie wird die Profession nicht mehr bescheiden, sondern du hast sozusagen gesagt, es findet eine Aufwertung statt. So, das hat bei mir total Anklang gefunden. Das heißt, auch das Ernstnehmen des Studierens und dann gleichzeitig das Ernstnehmen von Arbeitgebern, können sie eigentlich das, was sie hier mitbringen? Mhm. Auch darauf kann ich ja als Arbeitgeber, Arbeitgeberin sozusagen in der Praxis dann schauen. Und zum Thema Praxiswissenstransfer, das wäre jetzt meine Frage nach Louis. Wäre das sozusagen auch in der Supervision nach Louis genau das gefordert, dass ich auch in der Supervision schon übe? Wie spreche ich denn jetzt mit dem Klienten, mit dem Kind bei diesen Problemen? Also machen wir jetzt ein Rollenspiel oder sage ich als Supervisor, danke doch mal, wie würden Sie das denn sagen? Und dann gucken wir uns das mal gemeinsam an. Können wir es auf Video aufnehmen und abspielen in der Supervision? Was weiß ich? Wäre das im logischen Sinne?
Ja, ich glaube schon und würde vielleicht auch noch mal sagen, das Studium wieder als Lernen, ist ein Studium noch als Lernort verstanden oder ist es als ein ein Sammeln von Credit Points zu einem bestimmten Zertifikat. Und da würde ich, ne, und dann spielt es ja auch keine Rolle, wie die Räume aussehen. Also ich bin da inzwischen total allergisch drauf und denke, wir wissen es doch alle, dass das so nicht funktioniert, dass da eine Person vorne steht und die anderen sitzen in Reihen und hören zu. Das das ist doch antiquiert. Trotzdem sehen unsere Räume noch so aus. Da würde ich jetzt Louis sagen, ja, dann aber jetzt mal los an die Organisation und daran arbeiten, dass das anders wird. Mhm. Ne? Also wir geben ja dann schon auf, ich jedenfalls häufig und denke mir, also gut, aber das würde er machen. Also das und das Üben auch. Und ich habe da, also mir fiel hier in der Vorbereitung auch nochmal ein, dass ich habe eine 4-jährige Ausbildung in Balint-Gruppenleitung und da war das also so üblich, dass wir hatten dann Referenten an den Wochenenden, wir hatten auch eine begleitende Selbsterfahrung und Balint-Gruppe und so weiter, aber dass auch jeder aus der Gruppe auch in dem Setting eine eigene Balint-Gruppe machte, also durchführte als Balint-Gruppenleitung und das Ganze dann reflektiert wurde. Das ist natürlich eine Zeit, die das braucht und dass wir das uns nicht mehr nehmen für Lernprozesse, ist eigentlich eine Geringschätzung.
Finde ich auch, absolut. Ja. Ja, so eine Geringschätzung finde ich der Tätigkeit selbst gegenüber, die man ja ausüben möchte und auch sich selbst gegenüber. Also wie viel Zeit gebe ich mir denn, um das lernen zu dürfen?
Ja. Ja, und bei Studierenden gibt es ja eben häufig das, was ich so erlebe, dass die eben sehr viel arbeiten, auch durchaus schon in eigentlich professionell zu besetzenden Stellen und dann, um für ihren Lebensunterhalt, für ihren Lebensstandard zu sorgen und das Studieren eigentlich eher so eine zweite Priorität hat. Und das finde ich so schade. Das sind doch Ressourcen, das ist doch ein wirklicher Wert, der zur Verfügung steht. Ne? Mhm.
Ja. Dann bekommt es so etwas wie dieses Teaching to the Test. Also Credit Point sammeln.
Ja.
Test.
Ja.
Aber deine Frage war ja, ob man das dann in Supervision auch machen kann.
Ja, also mir fällt das gerade ein, also diese Dethematisierung des Übens in Supervision. Also ich frage mich manchmal auch in Fallsupervision, dass in Teams so die Frage der direkten Intervention und die Reflexion meiner Intervention kaum thematisiert wird. Dass jemand sagt, so ich habe jetzt ein Kind, das steht nicht auf. Ich hätte jetzt gerne mal irgendwie, ich möchte jetzt mal drüber sprechen, wie mache ich das denn? Ich möchte jetzt gerne mal erzählen, so mache ich das und ich brauche irgendwie eine Reflexion in Gesprächsführung, in meiner Haltung und so weiter, wie ich das beim nächsten Mal mache. Dass das schon oftmals gar nicht explizit zur Sprache kommt, sondern man das auch als Supervisor so ein bisschen finden muss, ja? Aber das wäre ja normalerweise eine ganz einfache, in Anführungszeichen, einfach Praxisfrage. Wie mache ich das denn? Klopfe ich 3-mal an? Klopfe ich 4-mal an? Wann gehe ich ins Zimmer? Wie gehe ich ins Zimmer? Wie ist die Ansprache? Was sage ich dann? Was sage ich nicht? Also ganz konkret an der Praxis so. Und das nächste wäre dann, also meine Frage, ne? Übe ich das dann in der Supervision?
Ich habe gerade gedacht, warum ist das so angstbesetzt? Und das ist es aber, ich erlebe das genauso. Und habe so gedacht, das werden ja eigentlich alle, die so ein Studium durchlaufen haben, genauso wissen, wie wir drei das jetzt wissen, die auch ein Sozialarbeitsstudium durchlaufen haben und in der Lehre sind und so weiter. Sie werden alle wissen, dass die eigentlich nicht gut ausgebildet sind und nicht gut in die Praxis gehen können. Und dass es sehr viel darauf ankommt, was sie selber schon mitbringen und wissen und wie sie in der Praxis ausgebildet werden. Und wenn die dann in solchen Situationen in Teams kommen mit erfahreneren Kollegen, müssen sie sich dann vielleicht erstmal legitimieren als Professionelle. Also, weil der Rollenwechsel hat ja im Grunde in den meisten Fällen wahrscheinlich gar nicht stattgefunden. Und oder die Rolleneinnahme. Und dann müssen sie sich irgendwie legitimieren, dass sie überhaupt da sein dürfen. Und das würde dann bedeuten, dass die da auch eine Verunsicherung haben in ihrer professionellen Rolle und dürfen es vielleicht gar nicht zeigen, dass sie was nicht können. Also sind es Anzeichen von Deprofessionalisierung, die wir da wahrnehmen?
Spannende Frage.
Mhm. Ja, und andererseits auch eine Frage, wie wird sowas kulturell ausgebildet? Also ich habe mich gerade gefragt, das weiß ich natürlich nicht, weil ich habe jetzt nie länger in den USA gelebt. Aber ich habe da schon auch einige Dinge mitbekommen, wo ich dachte, die sprechen sowas eher an. Mhm. Die sagen sowas eher. Ob diese Scham, etwas nicht zu können, hier besonders kulturell ausgeprägt ist, das, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal länger im Ausland gelebt hat.
Ja, ich habe ja länger in den USA gelebt, tatsächlich, also zweimal, und habe auch da studiert. Ich finde das ganz schwierig zu beantworten, weil es natürlich auch ein bisschen regional abhängig ist, wo man ist. Also man kann New York nicht mit LA vergleichen oder den Mittleren Westen, den Bible Belt, nicht mit der Ostküste. Mhm. Wo ich war, hätte ich jetzt gesagt, also im universitären Kontext, dass es eher positiv wahrgenommen wurde, wenn man sagt, das kann ich noch nicht und ich möchte es lernen. Also dass das eher positiv besetzt war und nicht so sehr, dass entdeckt wird, dass man verstecken muss, dass man was nicht kann, sondern man ist ja explizit da, um es zu lernen. Und die Art und Weise, wie Rückmeldungen gegeben wurden und Lernen angeregt wurde, da würde ich dir zustimmen, das war direkter, aber trotzdem sprachlich anders verschachtelt. Also ich habe immer so ein Bild von Sahne mit Kirsche obendrauf, wenn AmerikanerInnen irgendwelche Form von Feedback geben, und die haben mich als Deutsche in meiner Sprache eher härter erlebt. Also ich war direkter, habe manchmal aber weniger gesagt. Und die haben viel mehr inhaltlich zurückgegeben, das aber hübscher verpackt. So vielleicht. Mhm. Das ist meine persönliches Erleben in dem Kontext. Ich glaube nicht, dass das übertragbar ist auf alles. Wie hast du es erlebt?
Ja, empathischer. Das glaube ich auch. Und das, also was du beschreibst, habe ich auch so erlebt. Und mir fällt gerade da, weil wir ja Supervision lernen, und ich dachte, wir geben ja in der Supervision dann auch manchmal sowas wie so ein Nachreifen, ne, in solche Rollen hinein, und auch das Entdecken davon, dass ich was mitbringe, dass ich aber auch durchaus was vielleicht noch nicht kann und dass es aber auch nicht schlimm ist, wenn ich das nicht kann. Und mir fiel dazu ein, dass es im aktuellen Zeitmagazin einen Bericht gibt über eine Schule in der Schweiz, die Villa Monte. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt.
Das ich habe das Magazin zu Hause.
Unbedingt lesen. Ja. Eine Schule, zu der, glaube ich, der Remo Largo, der ist euch vielleicht aus so klinischer Forschung zur Entwicklung von Kindern. Na gut. Der hatte dazu guten Kontakt. Das ist eine Schule, in der die Kinder in der Gruppe selber lernen. Und zwar gibt's auch gar keine Lehrer, sondern nur Beobachter und Unterstützer. Und diese Schule führt tatsächlich es gibt auch einen Sekundarbereich, also, und man hat dann nachher, die gibt's schon so lange, dass man also wirklich auch schon gucken kann, was ist aus denen geworden, die abgeschlossen haben. Die sind dann auch manchmal noch in eine Ausbildung gegangen oder in ein Studium oder es kann auch sein, dass sie noch irgendwie einen Abschluss nachmachen mussten, wo sie möglicherweise auch bestimmte Dinge noch nicht konnten, aber die haben sie sich, weil sie sehr motiviert sind im Lernen, ne, weil sie das nur kennen als Eigenmotivation, die haben sie sich selber beigebracht. Die gehen zum Beispiel zusammen schwimmen und lernen voneinander das Schwimmen irgendwann. Mhm. Also ich finde diesen Bericht sehr, sehr faszinierend, weil der zeigt, dass eben dieses eingeschränkte, nur noch auf Benotung und Bewertung von außen vorgegebene Lernen gar nicht unbedingt notwendig ist, weil Menschen das nämlich, die wollen selber lernen voneinander.
Mhm. Ich frage mich, was in so einem Setting ist mit den Kindern, die schon schwierige Erfahrungen gemacht haben, bevor sie in das Setting kamen. Also wie geht man dann damit um? Also als Beobachter oder als Unterstützerin, wie händigt man dann die, weil das sind auch Lernerfahrungen, die Kinder dann machen, ne? Oder die wiederholen dann Dinge, die sie erlebt haben, auch von mir aus traumatischer Art oder so, und warten ja auch auf Resonanz. Also das sind ja auch Lernerfahrungen, die sie dann tun wollen, die nicht unbedingt was mit Rechnen, Schwimmen oder Schreiben lernen zu tun haben, sondern mit anderem Lernen, mit emotionalem, psychischem Lernen. Das muss ja auch irgendwie beantwortet werden. Und das ist ja häufig auch eine Schwierigkeit, der Lehrpersonen ausgesetzt sind in Klassenräumen, dass nämlich nicht alle Kinder mit sowas Reinem da sitzen und sagen, ja, wir sind ganz gut durch unser Leben gekommen bisher und jetzt lassen wir uns auf neue Lernerfahrungen ein, akademischer Art, sondern ne, sie wollen vielleicht dann oder müssen erst andere Dinge neu lernen, umlernen, anders verstehen, anders einordnen.
Ja, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, ob das in dem Bericht auch eine Rolle spielte, dass Kinder dann später dazukommen. Auf jeden Fall war das für mich schon ein richtiges Erfolgsmodell von Lernen aus der intrinsischen Motivation heraus. Das ist was Lowy auch praktiziert hat. Also Kersting hat ja gesagt, der hat in Frage gestellt, der hat irritiert, der hat Angebote gemacht, aber es konnte jeder nutzen und was für sich entwickeln, wie er oder sie wollte. Mhm. Ne? Mhm.
Ich musste gerade noch mal dran denken, bei dem Praxisbezug und dem Üben in dem Dreieck aus Wissen, affektivem Lernen und Praxis. Also wie gering, also wenn ich jetzt weiter ich drüber nachdenke, wie gering das geschätzt ist sozusagen im Studium und wie wichtig ja eigentlich, also immer wenn ich das mache, wenn ich über eigene Intervention auch reflektiere und das übe, das schafft ja Rollenidentität, weil ich merke, wie komplex die Situation ist, wie wichtig eine professionelle Sprache ist. Und ich komme ja eigentlich, ich habe ja vor der sozialen Arbeit bei der Polizei studiert und da war das ganz anders. Also gehörten Situations- und Einsatztrainings dazu. Ja. Mit Aufnahme, mit Reflexion, zwar immer in der Gesamtgruppe. Die Gesamtgruppe konnte immer sagen, was war gut, was war nicht so gut, was war anders, Aufnahme auf Video. Und das hat einen total breiten Teil eingenommen im gesamten Studium. Und ich habe bei mir selber immer gemerkt, dass ich das jetzt, wenn ich jetzt drüber nachdenke, gering geschätzt habe, dass ich gedacht habe, ist das überhaupt ein richtiges Studium, weil wir hier so viel Praxis machen.
Ja, ist ja witzig.
Ist ja interessant, oder?
Ja, das finde ich total interessant. Ja. Ja. Also, Heidrun, würdest du denn sagen, wenn man da jetzt nochmal anknüpft, wird heute Supervision noch als Lehr- und Lernprozess verstanden?
Tja. Also ich glaube, das könnte ich jetzt nicht mit Ja oder Nein beantworten. Ich würde mir wünschen, dass wir da mehr forschen auch. Dass wir da wirklich auch selber mehr zu diesem Begriff und was verändert sich denn, wie verändert sich was, forschen. Mhm. Und das weiß ich nicht. Ich kenne ja auch nicht alle Forschungen dazu, die da aktuell sind. Aber im Moment fällt mir da nicht so richtig was ein. Und mir fällt tatsächlich was ein, wo ich finde, wo auch unser Berufsverband, es gibt das lebenslange Lernen. Und ich glaube, auch von fertigen Supervisoren sollte man erwarten, dass sie sich weiterbilden und dass sie in Balint-Gruppe sind und dass sie dann, dass das auch eine Erwartung des Berufsverbandes der Mitgliedschaft ist, wenn man so etwas macht. Und das sehe ich im Moment auch nicht. Klingt natürlich jetzt wirklich alles sehr sanktionierend, aber man kann es natürlich auch als Erwartung, als eine Wertschätzung auch begreifen. Das ist das, glaube ich, was Henning gerade auch nochmal mit der Polizei. Also das ist ja auch, weil das wichtig ist, dass das funktioniert dann bei der Polizei. Ich sage das jetzt mal so simpel, funktioniert. Ja. Anscheinend ist es nicht wichtig, wie es im sozialen Bereich funktioniert. Hauptsache, da macht irgendjemand irgendwas. Also das, ne?
Ich finde es auch für die Entwicklung der Profession oder für eine Professionalisierung oder diesem Entgegenwirken eines Scharlatanerie-Problems wichtig zu sagen, wir müssen immer wieder zeigen, dass wir das nicht sind, dass wir qualitativ gut arbeiten, dass wir Qualität abliefern. Und insofern würde ich den Punkt, den du gerade gemacht hast, sehr gerne unterstützen und sagen, Psychotherapeuten müssen auch Punkte nachweisen in Form von Fortbildung, Teilnahme an Fortbildung, Weiterbildung und Eigenreflexionssettings und so weiter. Und im Grunde müsste das für uns als Supervisoren, sehe ich so, auch gelten, dass wir Kontrollsupervisionspunkte bekommen, Balint-Gruppenpunkte bekommen, Teilnahme an Weiterbildungspunkten bekommen, ne, und so weiter und so weiter. Und da wäre ich bei dir, um so einen Qualitätsstandard überhaupt erstmal zu etablieren, ne? Weil ansonsten ist es Ausbildung gemacht und dann bist du Teil des Berufsverbandes, und dann, dann ist es auch egal, wie viele Prozesse du im Jahr hast oder nicht. Also du weißt ja gar nicht, wenn du jemanden ansprichst, der jetzt diesen Titel sich gibt, Supervisor, Supervisorin, wie erfahren sind die denn wirklich? Vom Alter kannst du es nicht abhängig machen. Das sagt gar nichts
aus. Aber jetzt sind wir auch wieder in einem Widerspruch, weil jetzt sind wir bei den Zertifikaten und den Punkten.
Ja, und, das stimmt.
Ich würde ja schon auch davon ausgehen, dass Menschen dann auch dazulernen wollen. Aber es schließt es ja auch nicht aus. Also es ist ja so eine Frage, wie wird sowas formuliert am Anfang so einer Mitgliedschaft und wie wird das dann nachher auch gelebt? Und das also einen Rahmen zu geben. Auch das ist Lowy, einen Rahmen, einen Kontrakt zu geben unter den bestimmten Voraussetzungen, was soll hier passieren, ne? Was erwarte ich von dir, was erwartest du von mir und mit welchem Ziel und das auch immer zu überprüfen. Also der Rahmen, der kann ja gesetzt werden.
Mhm. Aber geht es ohne was Kontrollierendes? Geht es ohne muss ja kein Punktesystem sein, kann ja anders sein, aber geht es ohne so etwas, den Rahmen zu halten?
Ja, ich würde auch, ich bin ein bisschen vorsichtig mit meiner Antwort, weil tatsächlich dieses Beispiel, was ich gerade genannt habe mit dieser Schule, das hat mich ziemlich bewegt. Ich würde aber dennoch sagen, wir brauchen einen Rahmen und damit wir auch wissen, wo wir uns bewegen, wir brauchen eine Orientierung.
Ja.
Da ja, vielleicht wäre können wir ich so, auch bei dir.
Na, ja. Ja.
Und okay. Dann braucht es auch, ich habe jetzt wieder an die sozialarbeitenden Seite auch gedacht, es braucht Organisationen, die Weiterbildung und Persönlichkeitsbildung fördern.
Ja.
Ja, und fördern und fordern, auch welche beiden Begriffe. Ja, die das fordern. Ich muss an eine gute Freundin denken, die so eine begnadete Pädagogin ist und die sozusagen eingefordert hat, sie möchte sich unbedingt in Traumapädagogik weiterbilden und die Organisation, eine große Organisation, für die der Betrag ein Fliegenschiss ist, sich geweigert hat, das zu bezahlen und hat sie irgendwann gesagt, dann bezahle ich das selbst, ja, und hat jetzt Gott sei Dank auch den Träger gewechselt, wenn du mich hörst, ja, weiter so. Also das ist sozusagen auch für Personalgewinnung und so weiter, also so eine Geringschätzung von Weiterbildung, so, ja.
Okay. Ja, Heidrun, ich weiß, wir sind schon über die Zeit. Ich finde es aber super spannend, den Austausch mit dir auch zu Lowy's Lowy. Ich hätte gerne jetzt noch viel länger gesprochen, aber ich möchte auch natürlich deine Zeit hier wertschätzen und beachten und unseren Kontrakt, den wir am Anfang geschlossen haben, hier nicht ausreizen. Deswegen würde ich die Fragen, die ich eigentlich noch hätte, gerne sozusagen an die richten, die jetzt hier zuhören. Und das sind Fragen, die hast du ursprünglich gestellt, nämlich in einem Artikel, den du geschrieben hast. Der ist veröffentlicht worden im Forum Supervision. Diese Zeitschrift kann online gelesen werden, auch umsonst. Der Artikel heißt Lowy's Lowy, erlebte Geschichten als Entwicklungsimpuls der Supervision in Deutschland. Und am Ende, nachdem du auch nochmal vorgestellt hast, wie ist sein Leben und was war sein Wirken, fragst du, wie geht Supervision mit ihren Wurzeln, ihren Vorfahren um? Welche Form der Erinnerungskultur möchte sie pflegen, um damit professionelle Identität zu bilden? Welchen Raum, welchen Ort, welche Würdigung stellt sie den vorausgegangenen Generationen und ihrem Wissen zur Verfügung? Auf welche Art stellt sie sich selbstkritisch dem Prozess von Kontinuität und Veränderung? Und diese Fragen würde ich gerne an alle Zuhörenden weitergeben und einladen, da mal drüber nachzudenken und uns gerne dazu eine Rückmeldung zu geben, die wir hier dann auch wieder in folgenden Folgen aufnehmen werden. Weil ich glaube, es ist wichtig, sich darüber Gedanken zu machen. Wo kommen wir her? Wo sind wir jetzt? Wo wollen wir hin? Wie soll es weitergehen? In welche Richtung wollen wir uns entwickeln? Was soll behalten werden? Also dieses Thema von Veränderung, was du eben auch mehrmals stark gemacht hast, Heidrun. Was für mich bleibt, ist heute so ein bisschen das Verbundensein mit der Gemeinschaft als universelles menschliches Bedürfnis. Das ist ja das, was Lowy's Lowy immer wieder auch ausgemacht hat, sein Wirken, sein Handeln und was er auch formuliert hat. Ich frage mich dann immer, ist Verbundensein eigentlich sein Lebensthema, ne? Durch die Entwurzelung, die er selber auch örtlich erlebt hat. Und ich frage mich, was das für mich bedeutet. Und das nehme ich heute mit ein bisschen nachdenklich. Und an Henning, an dich möchte ich auch die Frage richten, was nimmst du denn mit?
Ja, nachdenklich gar nicht. Ich bin total im Praxisdrang. Ich werde erstmal sozusagen mal in meinen Supervisionsprozessen stöbern, ob ich da mehr üben muss und mir die Frage nach Interventionen stelle. Und ich werde auf jeden Fall, habe ich Anklang gefunden, auch als Lehrender, so bin ich ja auch begonnen. Ich werde auf jeden Fall meine Hochschulseminare fürs kommende Semester werde ich sehr viel mehr üben und auch streng einbauen. Danke dafür.
Wer sich zurückmelden möchte, wer mit uns in Kontakt treten möchte, wer dieser Einladung zum Diskurs folgen möchte, kann das tun über die Kommentarfunktion auf unserer Blogseite bei Podigy oder natürlich auch gerne bei Instagram Kurzkommentare oder also unter Überblick-Podcast bei Instagram oder auf meinem LinkedIn-Kanal oder natürlich immer gerne auch unter unserer E-Mail-Adresse kontakt@überblick-podcast.de. Ich bedanke mich herzlich bei euch, Heidrun und Henning, für das interessante Gespräch und natürlich wie immer bei der Medienpraxis der Uni Bielefeld für die Bereitstellung der Räumlichkeiten und überlasse jetzt aber einmal noch Heidrun das letzte Wort.
Ach, danke schön. Ja, ich möchte mich auch ganz herzlich bei euch bedanken. Ich bin total froh, dass ihr mich nochmal wieder auf den Louie Louie angeregt habt, da auch nochmal wieder nachzugucken und merke, dass das für mich immer wieder sehr belebend ist. Also einmal die Beschäftigung mit ihm, seiner Biografie, den Fragen, die er aufgeworfen hat, auch seinen Konzepten, die ich für nach wie vor aktuell halte. Und mit euch zu sprechen darüber war auch sehr, sehr lebendig und belebend.
Ach, wie
ganz
schön.
Herzlichen Dank.
Sehr gerne. Tschüss.
Vielen Dank dir.
Tschüss, ihr.